Paul, wie hast du eigentlich Robert geguckt?
Ich saß im Auto bei einer Rundfahrt in Polen und hab mir so schnipschenweise das Ding reingezogen. Ne?
Ja, ich habe mit Basti zusammen geguckt. Also zumindest mal den letzten Teil.
Den relevanten, jo. Bei mir auf dem Sofa mit Döner.
Ja, du hast einen Döner gegessen. Also auch so einen Riesendöner hätte ich nie erwartet, dass, dass überhaupt nicht reinpasst.
Da war so groß wie Basti selber.
Ja, so vom Gewicht her wahrscheinlich so die Hälfte ungefähr. Aber das liegt auch daran, dass Basti im Moment ein bisschen dünner ist.
Sonst eigentlich dicker.
Nach dem Urlaub. Oh, guck mal, Fabi guckt direkt. Prüfend. Ja, normalerweise würde ich sagen, ist das doch auch so ein Rennen, wo man wahrscheinlich so ein bisschen so ein Event draus macht, ne, wenn man das guckt. Also hab ich
zumindest
immer
gemacht. Kann man auf jeden Fall gemacht. Gut, ja. Also ich gucke immer die WM komplett und Roubaix eigentlich auch, ja.
Ja, ich guck immer aus San Remo mache ich immer ein Event, aber.
Ah, stimmt.
Ja. So ein paar Rennen gibt's. Dieses Jahr hat's irgendwie nicht geklappt. So wirklich kam, glaube ich, erst für die letzte Rennstunde.
Das
vorher
ist halt
auch
so ein, ist halt auch so ein Rennen, wo die ganze Zeit was passiert und passieren kann. Was eigentlich aus unseren Roubaix-Tipps geworden? Also meiner war, glaube ich, schon 50 Kilometer nach Start raus und meinte wohl nachher, dass er jetzt nie mehr Tubeless fährt. Er hätte Tubeless ausprobiert zu Roubaix und hat 3 Platten am Stück gehabt. Paul, was hast du getippt?
Ich weiß es gar nicht mehr, um ehrlich zu sein. Aber ich glaube, Nils Pohle war da schon irgendwo mit involviert in dem Tipp.
Ich glaube auch, der war relativ weit vorne.
Podium haben wir alle gesagt, glaube ich.
Ja. Ja. Andi, du, was hast du auf Sieg getippt oder hast du dich auch nicht festgelegt?
Ich auch.
Auch Christoph, okay. Ja, Deutschland.
Hätte auch gewonnen, wenn er keinen Platten gehabt hätte.
Definitiv, mit gescheiten Reifen hätte das funktioniert. Deutschland hat auf jeden Fall einen neuen Radsporthelden. Und ich finde es auch irgendwie gut, so die Reaktionen zu sehen, dass endlich mal jemand auch so richtig hart jetzt gefeiert wird, der eigentlich gar nicht gewonnen hat, sondern nur Zweiter geworden ist. Herzlichen Glückwunsch nochmal aus dem Besenwagen an Nils Pohlet. Geiler 2. Platz Paris-Roubaix.
Maschine.
Was niemand diskutiert hat, nicht ansatzweise,
dass er einen Sprint verkackt hat.
Dass er eigentlich in der Verpflegungskontrolle angegriffen hat.
Das auf jeden Fall, ja. Das was?
Der hat in der Verpflegungskontrolle angegriffen.
Ja, gute Schuledurchgang, ne?
Ja. 66 Kilometer vom Ziel. Das hat aber niemand angesprochen. Also eigentlich.
Ja, ist ein ungeschriebenes Gesetz, aber das Gesetz gibt es schon seit den Tagen von Rauban und Skill Shimano nicht mehr. Also seitdem spätestens ist
alles
das vorbei.
Klar. Okay, dann ist das ja geklärt. Also ich fand es jetzt auch nicht schlimm, es hat sich auch keiner aufgeregt, insofern kann es nicht schlimm gewesen sein. Da ist aber Gilbert schon mitgefahren. Also Gilbert war der Erste, der ihm ans Rad gefahren ist und Rüdiger Selig noch, das war auch eine gute Nummer, ist noch ein bisschen Beifahrer gefahren da auf der Rückbank.
Ja, die beiden waren auch so auf jeden Fall die stärksten Fahrer, denke ich mal. Also vielleicht noch ein paar, die durch Defekte zurückgeworfen worden sind zwischendurch, die dann am Ende gar keine Rolle mehr gespielt hätten, hätten vielleicht auch noch irgendwie das Rennen mit prägen können, ja, aber von denen, die jetzt am Ende dann auch übrig geblieben sind, waren die beiden auf jeden Fall, hat man ja gesehen, dann doch deutlich die stärksten, ne? Und das fand ich schon auch viel krasser als erwartet bei Nils. Also wie gesagt, wir haben jetzt irgendwie alle schon als Podiumsanwärter bei der letzten Folge genannt, aber die Art und Weise, wie er es dann gemacht hat und Zweiter geworden ist, die war dann doch schon
sehr beeindruckend.
Und
auch wirklich diese Attacke da 66 Kilometer vorm Ziel. Ich hätte gerne mal ein Statement von ihm dazu, aber eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, kann man sich eigentlich nur denken, mega schlau. Also unheimlich viel Hektik nochmal aus dem Weg gegangen da. Und dann eben auch, man hat sich's ja dann schon so vorstellen können. Irgendeiner wird dann hinten attackieren, dann wird nochmal eine Kleingruppe dahin fahren, das ist dann die Gruppe und sowas ja im Endeffekt auch.
Ja,
aber er hat das produziert. Er hat das selber mit einem eigenen Effort und eigener Entscheidung hat der quasi das Rennen da schon vorentschieden.
Ja, das war halt auch, ich habe heute Morgen noch einen anderen Podcast gehört dazu und mich natürlich vorbereitet.
Schon wieder einen anderen Podcast gehört?
Ja, klar, ich muss ja mir irgendwo...
Welchen Podcast hörst du denn da immer?
Ja, die nützliche Information ziehen, das ist egal, behalte ich für mich. Nee, genau, also die hatten halt den Plan von Anfang an bei Katusha, das Rennen auch relativ früh in die Hände zu nehmen und zu attackieren und ja, ich meine, klar, du musst halt auch die Beine dazu haben, ne? Und Nils hat sie halt definitiv gehabt und die Aktion, die er da sah schon zweimal so aus, als wenn er irgendwie das Hinterrad nicht halten kann, aber anscheinend ist er dann nur scheiße ins Pflaster reingefahren, wodurch er ein Loch hatte. Aber die Attacke, die er da gesetzt hat, die letztendlich der Winning Move war, das war schon beeindruckend. Also er ist halt ja wirklich weggestrahlt und hast hinten auch gesehen, wie Gilbert mal kurz auch ein bisschen atmen musste, um das Loch dazu zu bekommen. Das war schon ziemlich gut zu sehen. War auch schön zu sehen, wie stark er eigentlich war in dem Moment. Das war krass. Ja. Ich fand auch ziemlich beeindruckend, wie er, da kommt nur noch diese kleine Welle, ich glaube 5 Kilometer, 6 Kilometer vom Ziel oder noch mehr. Und ist ja so, da wird er immer attackiert, ne? Und der ist halt hochgefahren wie finalen Sprint oder beim Bahnrennen, ne? Immer links rüber an die Kante, sodass er da nicht vorbei kann und immer nach hinten geschaut, die ganze Zeit. Also sehr, sehr schlau gemacht. Den Sprint hat er natürlich nicht leicht.
So schlau, ja, aber Gilbert war stärker, glaube ich, auch. Jetzt selbst,
ja, also ich glaube, er hat halt eher so nach Motto, geil, zweiter Platz, ist safe, das Ding sichern und vielleicht drüber gedacht, okay, hinten Lampard kommt noch, kann ich mir vorstellen, dass es ein Grund war, aber eigentlich glaube ich auch, dass Gilbert unbedingt gewinnen wollte und alles gemacht hätte, damit Lampard nicht zurückkommt.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube gar nicht, dass Lampard ihn da so sehr unter Druck gesetzt hat. Ich würde gerne eigentlich jetzt mal einen Bahnsprinter dazu befragen, aber ich zum Beispiel wäre die letzte Kurve nicht mehr ganz oben gefahren. Weil dann musst du schon auch als erster runterfahren, ja?
Ja, genau, genau. So,
wenn du also, da noch ganz oben bist und dann ist der erste runterfährt, der hat den Schwung und da kommst du dann nicht mehr vorbei, ne?
Für Gilbert war es perfekt. Ja. Klar, jetzt im Nachhinein kann man es richtig auseinandernehmen.
Ja, deswegen habe ich mich gar nicht so sehr über den zweiten Platz gefreut. Ich dachte so, nein, warum fährt er jetzt nicht schon
aber
ein bisschen weiter runter?
Aber man hat schon gesehen, dass Gilbert schneller war und stärker. Er hat ihn halt nur quasi, wenn die hätte die Tür zumachen können, dann hätte es vielleicht klappen können, aber Gilbert war halt schon stärker in dem Sprint.
Ich glaube, der war auch selber ganz froh über den zweiten Platz, ne?
Weißt du, so, keine Ahnung, es gibt so bestimmte Rennen wie, ich finde die Ardennen-Klassiker, da kann man sagen, okay, jetzt wird man mal Zweiter, die Chance, nächster zu gewinnen, ist hoch, weil normal hast du da keinen Schaden, keine Stürze, also wenn es glatt läuft, bist du der Stärkste und gewinnst da. Roubaix hat halt so viele Einflüsse und ich finde halt, ist halt auf jeden Fall ein gewonnener zweiter Platz, aber der war halt auch so nah dran, das Ding da irgendwie abzuschießen. Ja. Und ich hätte es ihm auch gegönnt. Klar, hat jetzt noch ganz, ganz viele Jahre, 10 Jahre, 12 Jahre Zeit, um das zu gewinnen. Aber er war halt jetzt schon in der Lage und das Ergebnis jetzt auf gar keinen Fall schmälern, so dass ich nicht rüberkomme, aber ich hätte es ihm halt auf jeden Fall auch gegönnt. Er steht halt am Anfang seiner Karriere, ne? Ja. Und das wäre so, stell dir mal vor, der hat das Ding gewonnen, wie seine Karriere jetzt dann anders laufen würde. Halt, so ein Sieg ist nochmal was anderes als ein zweiter Platz. Hm. In der Wahrnehmung, in allem drum und dran. Und das ist schon krass. Du gehst nochmal anders in die Rennen und so. Aber ja, der war halt an dem Tag der zweitstärkste oder vielleicht sogar auch der stärkste. Und das ist schon krass. Hätte man vielleicht nicht vorher gedacht.
Genau das Gleiche habe ich dann auch direkt gedacht, so, ne? Also, wann wird die nächste Chance sein, dass er wieder um den Sieg mitfährt? Kann ja immer was passieren bei Roubaix, ne? Also, auf der anderen Seite gibt es dann halt auch so Fahrer wie ein Tom Boonen, ja? Der war irgendwie immer vorne bei dem Rennen. Also, ich glaube, bei zehn Ausgaben war er irgendwie dreimal vielleicht nicht mit im Finale dabei.
Ich habe auch die Stats von Yves Lampard gelesen, ne? Der ist jetzt irgendwie 6 oder 7 Mal teilgenommen und immer erste 10, bis auf einmal, wo er auch ein bisschen krank war, ist er 110. geworden. Und immer
aber
erste 10 sonst.
Das war Stieber.
Ja?
Ja.
Okay,
ist ja, ich glaube, das liegt auch ganz stark oder ist ganz davon abhängig, in welchem Team du bist. Wenn du bei De Koenig bist, glaube ich auch, dass du jedes Jahr ins Finale kommen kannst. Wenn du bei Katusha bist, spielen, glaube ich, noch andere Faktoren eine Rolle. Oder vielleicht so wie bei Christoph, wenn er bei Quickstep gewesen wäre, oder bei De Koenig heißen jetzt.
Dann wäre er kein Tubeless gefahren, auf jeden Fall.
Erstmal das nicht. Und also, ich glaube, das ist schon sehr, sehr abhängig von dem, in welchem Team du unterwegs bist. Und du siehst ja, die einzige Konstante bei diesen Klassikern ist De Koenig, die immer wieder Leute vorne haben und auch immer wieder Nummern. Und das liegt sicherlich auch an dem Talent, an der sportlichen Leitung, aber auch an dem ganzen Erfahrung der Mechaniker, die wissen, was sie zu machen haben.
Ja,
also immer ein bisschen rumfantasiert.
Aber muss man ja erstmal abwarten, ob es das Team dann von Nils Nächster noch gibt.
Wollte ich gerade sagen.
Und wo er dann fährt. Ne?
Ja, klar.
Wäre das aber ein guter Move für ihn, da so hinzuwechseln in so ein Team?
Ja. Nein, ich will nur sagen, das ist
als guten möglichen Move. Aber er hat auch einen Vertrag für nächstes Jahr, deswegen.
Aber ich will nur mit nur sagen, das ist halt so, das ist, ich glaube, das liegt da bei ihm auf jeden Fall nicht an dem Leistungsvermögen, dass er eventuell nächstes Jahr nicht dabei ist, sondern eher daran, in welchem Team er ist. Das ist davon viel, viel mehr abhängig als alles andere.
Und welches Material er dann fährt.
Er hat da ja jetzt schon relativ stabile Stats bei Roubaix, ne? Ich meine, was war er? Letztes Jahr war er Top 10. Und dann bei dieser Tour de France Etappe war er auch 8.
Ja, ich glaube, der kann
und
schon
das,
über Kopf
das scheint ja schon ganz gut zu funktionieren, so jetzt grob, ne? Selbst mit dem Einfach-Kettenblatt.
Ist er nicht gefahren? Die sind zweifach gefahren.
Echt? Das habe ich aber im Interview vorher noch gehört von ihm, dass er das fährt.
Nee, es gibt sogar Bilder, wo zweifach gefahren sind.
Eieieiei.
Die einzigen, die einfach gefahren sind, war Drecksäger Fredo und Degas, glaube ich, wird die Kette runtergefallen.
Tja, liebe Zuhörer, was man jetzt vielleicht dazu sagen muss, ist, wir sitzen heute gar nicht im Besenwagen. Schock. Wir haben uns heute in den Materialwagen gesetzt. Bei Roubaix ist er ja ganz häufig gefragt. Christoph hatte auf jeden Fall den Falschen dabei. Wir probieren das heute einfach mal. Einfach mal darüber sprechen, was hätten wir gerne, was hatten wir im Leben schon so gehabt, was ist unser Geschmack. Und ich habe mich schon so ein bisschen auf die Folge gefreut, beziehungsweise habe so ein bisschen Schiss. Mal sehen, es könnte auch in Streit ausarten heute. Wir werden mal die verschiedenen Bauteile eines Fahrrads, so wie wir das gerne hätten, durchgehen und unsere sehr fachkundige Meinung dazu äußern. Paul Voss?
Es wird im Streit enden.
Ich bin Bastian Marx.
Ich bin Paul Voss.
Und ich bin Andi Stauf.
Los geht's. Das erste Bauteil ist, wir fangen mit dem Rahmen an, oder?
Ja,
würde ich sagen. Also mal so ein bisschen eines der wichtigeren Bauteile des Fahrrades.
Die Basis. Du bist doch der Rahmenspezi.
Ich bin der Rahmenspezi. Hallo, ich bin der Rahmenspezi. Denn dem Fonsi wurde die große Ehre zuteil. Er durfte sich vor kurzem einen eigenen Rahmen bauen. Beziehungsweise ist es bei mir. Die Leute haben es vielleicht schon mitbekommen, ich bin nicht der Allergrößte, schon immer der Hauptfaktor am Rad gewesen, dass es eine passende Geometrie haben
muss. Ich bin schon immer nicht der Allergrößte.
Ja, ich bin immer noch nicht gewachsen seit der ersten Besenwagenfolge. Ich versuch's aber weiter. Ja, also wie gesagt, ein Fahrer 1,69 Meter unter 1,70 Meter, da hängt's meiner Meinung nach sehr stark an der Geometrie, ob du gut fahren kannst oder nicht oder ob du deinen ganzen Körper benutzen kannst. Ich durfte auf jeden Fall so das, was ich in den letzten 20 Jahren an Erfahrung auf dem Rennrad gesammelt habe und immer wieder in verschiedenen Marken getestet habe, in eine Geometrie packen und eine Marke hat es tatsächlich gebaut. Wir haben dann so 6 Prototypen gebaut und da dann innerhalb von ein paar Wochen alle Tester relativ begeistert waren und gesagt haben, sie finden es ziemlich geil, haben wir nicht lange gefackelt und das Ganze auch in Serie gebaut. Und das gibt's ab, wir haben diese Folge nicht auf diesen Tag hier getimt, nächste Woche zu kaufen. Es ist wirklich so. Egal. Ich habe einen Standard, eine Kreissäge im Moment und wie gesagt, die Geometrie ist der Schlüssel daran, warum das mein Traumrahmen im Moment ist.
Beschreib da mal ein bisschen, wie sieht denn das aus? Ist es so ein Aerorad? Ist es so ein Leichtbau?
Ja, stimmt. Ist es ein Alurad tatsächlich. Ah. Nachdem ich natürlich auch viele Jahre nur Carbon gefahren bin. Und mir auch mal ein sehr teurer Carbon-Bomber geklaut wurde, habe ich dann auch mal verschiedene Alu-Räder getestet nachher.
Du musst was Billiges kaufen jetzt.
Genau, richtig. Erstmal musst du was Billiges sein. Bin ich das Allee gefahren, K12 und danach auch nochmal ein Amira, dann hatte ich ein Frauenrad, weil das von der Geometrie her tatsächlich das Beste war.
Das schneiden wir nicht raus, ne?
Nee. Ja, und jetzt das Standard. Und das Standard ist tatsächlich besser als alles vorher. Ich schwöre.
Okay.
Aber also ganz klassischer Rahmen. Alurahmen, relativ dickes Steuerrohr, deswegen sieht es so ein bisschen moderner aus.
Du guckst eher auf die inneren Werte bei dem Rad, also Geometrie.
Ja, hat auch eine geile Lackierung. So. Okay. Ja. Also Geometrie und das passt, das ist das Wichtigste.
Ja, ich bin eher so oberflächlich bei dem Fahrrad auch.
Ja, es also
wie im wahren Leben.
Diese Geometrie ist übrigens auch so gebaut, dass sie gut aussieht, weil ein kleines Fahrrad schön zu bauen ist auch gar nicht so einfach. Das kann auch ziemlich kacke aussehen in den meisten Fällen.
Ja, kenne ich mich nicht mit aus, hatte ich noch nie eins. Ja. Ein kleines Fahrrad. Ja, keine Ahnung, ich fahre ein klassisches Fahrrad mittlerweile. So nach der Karriere. Irgendwie kam ich irgendwann zu dem Punkt, oder auch schon so direkt nach der Karriere, wenn man dann erstmal dann kein Fahrrad mehr hat, dann habe ich mich mit meinen so engsten Freunden aus der Profizeit, sag ich mal, mit Gerald Schüleck und Linus Gerdemann darüber unterhalten, ja, was holt man sich denn jetzt für ein Rad? Und dann war eigentlich erstmal die Antwort, die dann erstmal so direkt kam, ja, gar keins. Also daraus wurde dann aber wirklich dann so eine Überlegung und dann irgendwie kam ich dann zu dem Entschluss, so, weiß ich nicht, brauche irgendwie ein Fahrrad, womit ich gerne fahren will, so, ne? Und da man das vorher eher mal so als Arbeitsgerät gesehen hat, hatte ich dann nicht so Bock auf so einen Aero-Bomber oder sowas. habe mich dann eher für so einen mehr klassischen Rahmen entschieden, den ich schön finde, den ich jeden Tag gerne fahre, und deswegen habe ich jetzt wieder einen Stahlrahmen zum ja. Beispiel.
Finde ich grundsätzlich voll geil. Ich bin noch nie ein Stahlfahrrad gefahren, selbst.
Bin ich?
Doch, ich schon. Diamant auf der Bahn.
Ja. Ich fahre hier durch die Stadt, fahre ich so einen ganz alten, oh nee, so alt ist ja noch gar nicht so, 90er Jahre Eddie Merckx Stahlrahmen. Deswegen bin ich schon mal Stahlrahmen gefahren. Aber jetzt, das hat wenig mit einem modernen Stahlrahmen zu tun. Und davon war ich jetzt letztendlich eigentlich positiv überrascht.
Ja, erzähl also, mal, das würde mich nämlich interessieren. Also ich würde es auch gerne mal fahren, aber ich kann nur Alu halt und Carbon vergleichen.
Aber wir können ja den Sattel ja aufs Oberrohr rauftapen.
So wie so früher in der
U11. Aber da brauchst du ein Trittbrett, um rüberzukommen.
Die Kurbel ist auch zu lang wahrscheinlich. Kann ich gar nicht ja, bedienen mit meinen Beinen.
Nee, ich fahre doch jetzt auch so kleine Kurbeln. Ne? Aber dazu kommen wir später.
So kleine Kurbeln.
Ja, erstaunlich gut. Also Handling bin ich vollkommen von überzeugt. Das liegt ja auch immer so ein bisschen an der Geometrie. Die Geometrie ist, glaube ich, Standard. Ne? Also nicht herstellermäßig, sondern ja. So eine Standardgeometrie, die Sitzwinkel altbewährt. Handling finde ich überragend. Macht richtig Bock abfahren damit. Bergauf, keine Ahnung, macht eh nie so Bock. Nee, aber
wie
auch
ist
so
das, wenn du damit
aus der Kurve raus beschleunigen oder ja. So, das macht auch schon Bock. Da geht der auch gut nach vorne, der Rahmen. Jetzt vielleicht nicht so wie ein Carbonrad, ja, da ist die Kraftübertragung schon ein bisschen direkter. Aber für mich reicht's, ne? Keine Ahnung.
Deswegen. Ich meine, du hast da so viel Watt, da kannst du ruhig ein bisschen Watt zur Seite weggeben.
Zur Seite, genau. Nee, aber es ist wirklich viel steifer als erwartet. So, ich habe jetzt natürlich angelehnt an die Erfahrung mit so einem 20 Jahre alten oder 30 Jahre alten Stahlrad so die Erwartung gehabt, aber war doch da komplett auf ganzer Linie eigentlich positiv überrascht. Und auch jetzt Gewicht, ne, es spielt für mich jetzt auch keine Rolle, ob ich da jetzt ein Systemgewicht von 100 oder 102 Kilo am Ende habe. Das ist auch egal.
Aber so schwer ist die Karre auch nicht, die du da fährst, oder?
Nee, aber mit meinem Körpergewicht deswegen.
Ja, aber ist dein System
auch dazu sagen?
Aber ist dein System nicht schon 100 Kilo?
Nee, ich bin ja jetzt auf dem Paul-Voss-Trip und bin krass abgemagert.
Nur noch Spaghetti-Eis.
Nur noch Spaghetti-Eis, genau.
Die Eisdiät, kennst du doch.
Ja, nur noch einmal am Tag Zucker.
Wie ist denn das bei dir so nach der Karriere? Du fährst immer noch mit so einem Arbeitsgerät durch die Gegend.
Ja, ich fahre mit dem momentan schnellsten Arbeitsgerät durch die Gegend. Nee, also ja, keine Ahnung, ich bin auch erstmal nach der Karriere auf was Klassisches, ja, also normale Rohrform umgestiegen. Fahre jetzt mittlerweile aber seit ein paar Monaten ein Aerorad, was auch ziemlich geil ist und schnell, hat zwar einen Wendekreis wie ein Buslenker oder wie ein Bus, weil man keinen vollen Lenkeinschlag hat, aber ich war in dem Fall zuerst auch ziemlich skeptisch und dachte, das Ding ist bocksteif, wie halt so ein tiefgelegter Manta oder so was, weißt du, wo du halt nur über
sieht auch so ein bisschen so aus, ne?
Ja, ja, je nachdem, wo du halt einfach nur über jedes Schlagloch so rüberspringst, da war ich echt positiv überrascht, wie normal es sich eigentlich fährt, dafür, dass das Ding wirklich ziemlich aggro aussieht. Ich hab's ja auch schon gesehen, das sieht auf jeden Fall nach Geschwindigkeit aus und ist auch schnell. Ich würde mir jetzt aber, wenn ich mir jetzt, das Rad habe ich halt bekommen zum Testen und bin auch mega zufrieden, aber ich glaube, ich würde auch, wenn ich mir jetzt ein Rad kaufen würde, würde ich auf einem klassischen Rahmen auch gehen. Und auch auf Alu, um ehrlich zu sein.
Echt?
Das ja, ja, also ich habe gerade irgendwie so ein bisschen so, ich bin am gucken, habe auch schon mit einem Hersteller selber gesprochen, ich hätte gerne so einen Kennedy Cut 12. Weiß nicht, das reizt mich halt mega gerade und also wenn ich jetzt selbst ein Rad kaufe, wo ich weiß, ich fahre das noch in keine Ahnung wie vier Jahren, würde ich auch sowas, weißt du? Irgendwie.
Wenn du das hast, bin ich mal gespannt auf deine Erfahrung, weil ich hatte das ja und ich fand's nicht gut. Also
okay, also ich habe halt extrem viel Gutes nur gelesen. Ja. Das ist halt, was mich reizt.
Ich habe das Steifigkeit. Ich habe das Cut 12 hatte ich ja, auf 6,7 Kilo gebaut, ohne da groß rumzuspielen. Also super leichtes Teil mit Dura-Ace. Ein paar Carbonlaufrädern, aber jetzt keine irgendwie Leichtbauteile da dran. Natürlich in Kindergröße. Aber das Rad war so steif, dass es irgendwie nervös wurde. Entweder wenn die Straße schlecht wurde oder in schnellen Kurven bergab. Also ich hatte da das Gefühl, ich habe das Rad nicht so gut unter Kontrolle wie jedes andere Rad vorher oder die Räder, die ich gut fand. Also es war zu steif irgendwie. Ja. Das war mein Gefühl davon.
Ich bin echt mal gespannt, aber ich habe halt, keine Ahnung, also ich war schon immer, also jetzt mal ernsthaft, immer ein Calendar-Fan, so Saego-Zeiten, so mit Cibolini, ich fand das mega geil. Und
das
mein
ist
Vater,
der einzige Hersteller, der noch so richtig klassische Rahmenformen baut, ne? Also das ist schon schön.
Mein Vater hat früher einen, keine Ahnung, was das für ein Cut-Rahmen war, gehabt, noch einen ersten Carbon-Rahmen und fand ich halt damals schon mega cool. So eins meiner ersten, mein erstes Rennrad war, glaube ich, sogar ein Calendar, so ein Kinderrad, also ich finde das Ding einfach geil und ich habe, das zieht mich halt eher an als so ein, Aerorad. Irgendwie gerade.
Ja, verständlich. Ich habe auch schon ziemlich viele Cannondales gehabt. Ich hatte das 613 und das erste System 6. Das 613, das hat noch, damit hat hier Cunego damals ein Giro gewonnen. Und
Rot, das war mega geil.
Das war angegeben mit, ich glaube, 1000 irgendwas Gramm. Das hatte knapp 1600 Gramm, als das kam. Da war so viel Lack drauf.
Es liegt, glaube ich, ein bisschen an unserem Alter, ne? Da war, glaube ich, Cannondale, wo wir angefangen haben mit Radfahren. Da war das schon ziemlich geil. Also die ersten Bestandteile von so einem Vintage-Rad habe ich auch schon. Die Laufräder habe ich, Lenker.
Stimmt, Spinergies.
Genau.
Ja, aber ich würde mir so ein Rad gar nicht Vintage aufbauen. Ich würde es immer modern halten. Ja. Halt den Rahmen halt eventuell, den Rahmen halt klassisch, aber den Rest der Komponenten immer Stand der Dinge. Aber da kommen wir ja noch gleich zu.
Ja, können wir mal weitermachen jetzt, ne? Würde ich sagen. Gehen wir doch mal zum kritischen Bauteil, wo Streitpotenzial da ist. Haben wir über Reifen eigentlich zu reden? Haben wir da überhaupt unterschiedliche Meinungen, ja?
Also ich finde Reifen schon. Ich glaube, da hatten wir eine Diskussion schon mal, da hieß ja, komm, Reifen ist doch scheißegal, Reifen ist Reifen. Und da weiß ich noch, dann haben wir ein Event, oder kein Event, aber haben uns mal irgendwo zusammen getroffen zum Radfahren. Und dann komme ich da in die Wohnung rein, da steht da Staufis Rad mit seinen Lieblingsreifen, die er so angepriesen hat, mit Doppelplatten oder nur Einplatten?
Stimmt überhaupt, stimmt gar nicht.
Ja, wie, das stimmt nicht? Das
sind Lieblingslaufräder gewesen, nicht meine Lieblingsreifen. Aber die, ja tatsächlich, aber das lag, glaube ich, eher an meiner Sehstärke, dass ich den Glassplitter, den der Fabi direkt gefunden hat, vorher ein paar Mal übersehen habe, auf jeden Fall.
Ja. Nee, also ich bin jetzt schon ein paar Mal Tubeless gefahren und ich finde Tubeless mega geil. Ich finde es noch schwer, gute Laufräder zu finden, also die vom Gewicht her annehmbar sind und so, aber ich glaube, da ist halt eine Kombination mit Disc in Zukunft einiges möglich. Aber ich finde Tubeless an sich halt einfach eine geile Technologie. Das ist halt, wenn man sich gerade in Roubaix fährt, wie Christoph, schon ziemlich cool.
Und was ist das halt, Problem, das, wenn man Roubaix fährt?
Scheint so. Ja. Obwohl ich auch weiß.
Vielleicht liegt es eher am Hersteller oder so. Ich weiß, keine Ahnung. Will ich jetzt immer, jetzt nur mal kurz dazwischen. Ich weiß nämlich von Chavanel, dass der vor ein paar Jahren ersten Mal Schwalbe in Roubaix mit Tubeless gefahren ist und der war vollkommen davon überzeugt. Und
Martin Elminger wird Vierter auch auf Tubeless.
Genau. Und in dem Team, wo ich noch mit involviert bin, fahren die Jungs auch Tubeless und Jonas Rutsch zum Beispiel ist auch auf Gent-Wevel gewesen und jetzt bei der Flandern-Rundfahrt Tubeless gefahren, ist auch vollkommen davon überzeugt.
Okay.
Aber da hängt auch viel mit der Zeit. Ich glaube, der Christoph fällt auch die hohen Boras, also die 80er oder sowas.
Oh.
Also ich meine,
ja, Bora und Robert ist sowieso, glaube ich, keine gute Kombo.
Ja, genau. Also es ist also vielleicht schon, aber nicht in der 80er. Oder in der 70er.
Ja, kann sein, ne?
Ja, genau. Und das ist halt, ich meine, wenn die Felge halt nicht sich mitbewegt, dann nützt halt vielleicht auch der beste Reifen in dem Fall nichts. Aber der ist ja halt sowohl bei Jonas als auch bei Chavanel und bei Elmega der gleiche Reifenhersteller. Und ich glaube, die haben da schon ziemlich gute Expertise, was
aber
das angeht.
Aber bist du jetzt bei Tubeless dann auch so, gehst du dann auch so ganz breit?
Ja, 28.
Ja, aber das ist ja noch nicht mal, ich habe jetzt voll viele schon gesehen, die fahren so 30 Millimeter.
Ja, aber du kriegst vom kaum einem Hersteller, also du kriegst sie, aber halt, dass die auch gut sind.
Ja, sieht doch scheiße. Also sorry, beim Rennrad 30 mm Reifen, finde ich, sieht einfach scheiße aus.
Alter,
ich finde 28 reicht.
28 ist okay, ja. Oder so ein 26er gibt's ja, ne? Gibt's ja manche. Ja. Je nach Hersteller sind die größten Angaben ja auch nicht immer so die absolute.
Das stimmt, ja.
Und dann die Kombo mit der Felge kommt noch so ein bisschen dazu.
Ja, genau.
Wie breit so ein Reifen letztendlich ist, ne? Aber manche Reifen dann, auch 28er sehen ja aus wie Luftballons. Das finde ich dann irgendwie schon ein bisschen komisch. Also
ich habe ja bei mir auch 25er Tubeless Reifen drauf, die sind halt auf der Felge mit dem Rad, was ich jetzt gerade habe, halt auch wesentlich breiter. Es ist halt,
Naja.
Aber ich finde Tubeless geil.
Ich bin der einzige Mensch auf der Welt, der noch Schlauchreifen fährt.
Nee, Schlauchreifen ist ja geil, aber nicht im Training, Junge. Das ist komplett bescheuert.
Also, ich fahre immer Schlauchreifen. Ich habe auch zwei Laufer, einen Alu-Laufersatz mit Schlauchreifen, schönen klassischen Ambrosio und 32 Loch Rekordnarbe mit dem Dugast und geil, oder?
Aber das ist so teuer, Mann. Wenn da mal irgendwie Platten
hast, kannst teuer. Du nicht... Fährt du musst ja nur, nie. Musst nur...
Ja, doch, nein, aber auch manchmal. So, wenn du mit Schlauchreifen trainieren fährst, dann hast du irgendwie mal einen Platten, Doppelplatten, so einen beschissenen Tag, weil richtig viel schief geht, dann setzt du halt direkt mal 80 Euro ins Sand.
Ich habe halt im Schnitt einen Platten im Jahr. Und dann ist Milch drin und dann ist das Ding dicht, so ungefähr.
Da fährst du aber nicht viel.
Ich weiß nicht, 18.000?
Ich würde auch immer nur so einen billigen Schlauchreifen fahren, glaube ich. Sprinter oder so. Wie hießen die noch früher? Hießen die auch Sprinter? Nee, ich bin auch schon einen Schlauchreifen im Training gefahren. Bin ich auch jetzt nicht einmal so unglücklich in so ein Metallteil gefahren, aber ansonsten fand ich jetzt auch, dass die gar nicht so pannenanfällig waren, letztendlich, wie man es so befürchtet, wenn man, weil man denkt, man hat immer das im Hinterkopf.
Ja, das ist halt so, immer, ne? So das Horrorszenario, ne? Und dann,
ja, ist ja auch viel mit Luftdruck, ne? Also über den Luftdruck kannst du ja auch viel regulieren. Also ob das Ding nun.
Ja, immer 11 Bar.
Also ich glaube, du findest heute kaum noch einen Reifen, außer auf der Bahn, der 11 Bar braucht.
Okay. Ja, ich weiß. Aber.
Ah, trotzdem,
aus immer nostalgischen immer Gründen immer 11 Bar, genau.
Immer 11 Bar.
Ja, bei deinem Gewicht brauchst aber du das ja auch.
Ich pumpe zum Beispiel auch nie, ne? Also ich, keine Ahnung, ich pumpe halt immer
mit
nur...
Mit Schlauchreifen musst du schon pumpen.
Ja, ich pumpe halt, wenn ich merke...
Wer pumpt für dich?
Ja, ich pumpe halt immer nur, wenn ich merke, ist platt. Aber ist jetzt nicht so, dass ich vor jedem Training da gucke, dass ich meine 7,5 Bar drauf habe oder so.
Ey, du machst doch 11 rauf am Anfang des Jahres, dann hast du halt am Ende des Jahres immer noch 8.
Ja, nicht 11. Nee, ich pumpe halt einmal und dann erst, wenn ich wieder so mit dem Finger bis auf die Felge drücken kann, dann pumpe ich nochmal nach.
Ja, das hat sich
vorher fahre ich einfach immer nur.
Das ist von deinem Gewicht schon sehr fatal. Also.
Das hat sich auch krass entwickelt mit der Reifenbreite, ne? So, ich weiß nicht, als ihr angefangen habt, da ist man auch nur 19er gefahren, oder?
Ja, aber das war halt damals eigentlich schon, wenn du mit gefahren bist, schon eigentlich komplett bescheuert. Es war so hart und einfach nicht geil. Und dann irgendwann so fangen die an, alle breiter zu fahren, denkst, ey, was ist eigentlich für Hobbypiloten? Und merkst, oh, wie hart geil das eigentlich ist und wie schneller. Zusammen.
Ja, ich fahre vorne immer noch einen 23er, einen hinten 25er.
Ernsthaft? Probier halt echt mal 28er, das ist halt krass. Wir haben jetzt ja auch die ganzen Tests gemacht, so auf der Bahn, und da war der 28er halt einfach auch schneller, ne? Das ist halt...
Ach, ich fahr eh nur Windschatten, Junge. So.
Er spaßt halt noch mehr.
Für mich muss sich ein Reifen in der Kurve gut anfühlen und da fühlt sich der 23er vorne besser an, weil ich einfach direkt da das Gefühl habe, ja.
Aber das ist halt aber das Gegenteil zu dem, was eigentlich jeder andere
sagt. Ich hab's jetzt schon ein paar Mal hin und her getestet, das ist für mich einfach...
Okay.
Der Basti fährt natürlich auch nicht so schnell um die Kurve.
Nicht so schnell.
Das was fährst du für ein
Veloflex?
Ja gut, ich meine, kann halt auch nicht funktionieren, ne? Das ist halt auch nicht geil.
Ja, aber ich finde, also so ein...
Mal ganz kurz, spätestens seitdem Sky Tour-Etappe, keine Ahnung, wo Chris Froome rausstürzt, nee, oder wo er stürzt auf dem Kopfsteinpflaster, 2015, glaube ich, oder 14, spätestens seitdem muss man doch Veloflex einfach runtergezogen haben, nachdem alle sich aufs Maul gepackt haben, die Veloflex gefahren
sind. Da muss ich mich jetzt mal kurz für... aus dem Fenster lehnen, sondern mal kurz dazwischen gehen. Veloflex sind wir gefahren und da ist Gerald bei Milan San Remo auch auf Veloflex ganz gut im Poggio bei regennasser Abfahrt mitgefahren und wir sind das ganze Jahr Veloflex gefahren. Ich glaube, ich bin nicht einmal platt gefahren und jetzt nach den vielen Platten bei dem Mal, wo wir uns da gesehen haben, fahre ich auch Veloflex und hält auf jeden Fall. Aber nochmal zurückzukommen zur Reifenbreite, ich finde, zumindest mal bei einem Nicht-Aero-Rad fährt sich so ein 28er deutlich langsamer, gefühlt zumindest.
Ja, okay, gehe ich mit, das kommt halt echt extrem auf die Mischung an, ne? Also das, was ich vorhin meinte mit dem Hersteller, es gibt ja diesen einen Hersteller, der halt auch, wie gesagt, Chavanel und so gefahren sind, der ist halt schon echt schnell, auch in der Breite. Und dann andere sind noch nicht so weit, was das angeht.
Laufräder, ja, nehmen wir jetzt einfach mal. Ich dachte mal, mit Reifen kriegen wir vielleicht ein bisschen Pep rein.
Also ich glaube ja, dass, also mit der, also sagen wir mal, die Kombi, die ich fahren wollen würde,
ja,
quasi mit Tubeless, zum Beispiel, also vor allem auch einen schwarzen Reifen und keinen irgendwie Oldschool Karkasse an der Seite, ist halt das sinnvoller, weil du halt die Felge leichter bauen kannst dadurch. Und die rotierende Masse ist halt weniger, ne? Also, oder also zumindest an der äußeren Bereich und dadurch natürlich auch wieder schneller. Ja klar, also ich bin eher ein Fan von Disc, also ich war ja auch, ich glaube, das erste Discrad bin ich vor 2 Jahren gefahren, da war ich sehr skeptisch. Das war noch die alte Shimano, wo die oben so hässlich war, weißt du, mit diesen riesen Hebeln.
Es ist für mich auch erst denkbar, seit es den ersten Schalthebel gibt, der aussieht wie ein normaler Schalthebel vorher. Und seitdem kann ich mir wirklich vorstellen, mal ein Fahrrad mit einer Scheibenbremse zu fahren.
Nee, aber jetzt zum Beispiel auch, was ich sagen muss, ich habe bei deinem Modell, was du da konstruiert hast, jetzt auch mit Disc gesehen. Das sieht halt einfach, ich finde das so nicht schön, um ehrlich zu sein, aber ich finde es halt mit Disc, finde ich es halt echt nicht schlecht. Und da sage ich halt, ich finde halt, Räder werden zum Teil auch schöner mit Disc, weil du kannst halt die Gabel viel anders konstruieren, den Hinterbau, du kannst den effizienter konstruieren und auch freier. Du hast diese Strebe nicht mehr für die Bremse. Vorne musst du nicht irgendwie, kannst extrem weit gehen oder extrem schmal, weil du die Bremse nicht mehr irgendwo anbringen musst, wenn es eine Direct Mount ist oder sowas. Ich finde das jetzt schon einfach ästhetischer mit Disc.
Ja. Wenn die Disc nicht wäre, auf jeden Fall, ne?
Wenn das die Disc nicht wäre, wäre das super geil.
Aber die stört mich.
So eine Felgenbremse wäre geil eigentlich. Weißt du? Nein, nicht eine, Quatsch, nicht eine Felgenbremse.
Eine Felgenbremse. Eine Trommelbremse.
Genau, so eine Bremse in der Narbe. Das wäre geil, so eine Trommelbremse.
Eine Trommelbremse.
Ja, genau. Das fände ich eigentlich ganz geil. Dann wäre alles total clean. Bin ich eh ein Fan von. Aber nee, trotzdem, aber ich find, weiß nicht, so Disc, nee. Also bremst schon viel besser und so, keine Frage, aber finde ich,
es sieht muss
irgendwie
halt,
scheiße aus.
Ich finde, das Rad muss konstruiert sein für die Disc. Es gibt ja jetzt viele Hersteller, die bauen einfach nur eine Disc an einen normalen Rahmen ran und da siehst du es auch und das ist einfach nicht so schön integriert. Wenn jetzt aber ein Rad dafür rein konstruiert wurde für eine Disc, finde ich es schon ästhetisch auch schöner als mit einer normalen Bremse. Aber es gibt so zum Beispiel so Rahmen, wie du hast, ein Stahlrad mit Disc, das passt nicht. Das ist so, da muss eine normale Bremse ran, weißt du? Ja, da gehe ich halt auch mit, da würde ich jetzt auch keinen Disc fahren wollen.
Wer aber immer noch so, gar keine Scheibenbremsen hat, ist Sky, oder?
Nee, Pinarello, nee. Also die haben Modelle,
es
aber
gibt,
die fahren das nicht.
Es gibt so ein Interview von Fausto Pinarello, wo er sagt so, er hat hier 25 Rennfahrer bei Sky, wenn einer kommt und sagt, er will eine Scheibenbremse, dann kriegt er die, aber es kommt keiner. Für ihn ist Scheibenbremse was für Leute, die zu fett sind oder nicht fahren können. Das kann man nachlesen auf Cycling News. Ja. So eine Meinung von vor, ich glaube letztes Jahr, vorletztes Jahr oder so kam das raus, das Interview. Ich fand's witzig.
Ich meine, Disc kommt das eh für alle.
Aber das muss man immer sagen, ist absoluter Quatsch. Also als fetter Fahrer, der trotzdem weiß, glaube ich, wie man bremsen muss oder kann oder wie man Abfahrt fährt, ist trotzdem Disc einfach überlegen einer normalen Bremse. Kann man sagen, was man will. Also man bremst viel später, man bremst viel effizienter, also auf jeden Fall immer, wenn es um die Performance geht, dann würde ich auf jeden Fall Disc fahren, wenn ich mir aussuchen kann, weil was ich schöner finde, dann auf jeden Fall immer eine Felgenbremse. Aber das kann man nicht bestreiten, dass man jetzt sagen kann, gab es auch immer von Bohnen ein bisschen dämliche Aussage zu, der Reifen ist immer noch der limitierende Faktor, wenn du eine Vollbremsung ziehst.
Das ist so ein Schwachsinn, ey.
Quatsch. Also.
Ich würde es ja gerne mal ausprobieren. Ich bin auch noch nie in eine Scheibenbremse gefahren. Ich würde gerne mal so eine Abfahrt runterfahren auf dem normalen Rad und mal auf dem Scheibenrad.
Nee,
und dann gucken.
Also ich finde das halt auch wieder falsch, wenn man dann einfach sich so Rad nimmt, eine Abfahrt runterfährt und denkt, man hat dann so das riesen Wow-Erlebnis. Das ist eher so wirklich im Alltag, wenn du auch in der Gruppe fährst, also wirklich so ganz banale Dinge, wo du halt merkst, krass, das ist irgendwie, bremst halt effizienter, du hast weniger, oder du musst weniger Gedanken darüber verschwenden, dass du, wie komme ich zum Stehen? Weißt du, das ist so, funktioniert halt einfach. Ich kann es schwer beschreiben,
das
aber ich finde es halt.
Sagen auch alle Fahrer, die noch aktiv jetzt fahren, von den Profis, die sagen, oder das war jetzt noch der Wandel, so mittlerweile fahren, glaube ich, fast alle mit Scheibenbremsen und die sagen halt wirklich, als wir noch mit Felgenbremsen unterwegs waren und die anderen nicht, dann sind wir halt eine Kurve angefahren im Sprint, ne, und haben dann irgendwann angefangen zu bremsen, da haben die anderen noch angetreten quasi vor der Kurve und haben dann halt viel später angebremst und du warst schon fast nicht mehr konkurrenzfähig dadurch, ne? Also es macht performancemäßig schon einen Riesenunterschied.
Ich bin gespannt, irgendwann werde ich das ja auch mal testen. Jetzt sind wir natürlich schön von Laufrädern auf Bremsen geswitcht. Laufräder. Ich habe gerade schon gesagt, ich habe einen Satz ganz, ganz klassische Ambrosio-Kastenfelgen, Schlauchreifen, 32 Schlauch-Rekordnarben, super geiler 90er-Jahre-Laufradsatz. Und ein Satz Carbon-Tubulars mit DT-Narben auch selbst aufgebaut, beziehungsweise vom Laufradbauer. Was war dir so?
Ich fahre jetzt gerade einen 60er, 70er Bomber-Laufräder, also extrem breit, schnell, aber es würde ich mir jetzt nicht kaufen, sondern ich würde mir wahrscheinlich irgendwie so eine 35er, 40er Felge kaufen, mit Tubeless halt. Und ja, Hersteller wäre mir da jetzt erstmal schnuppe, solange das Ding irgendwie steif ist, robust und halt sich gut wegrollt.
Ja. Ich habe vorne 38, hinten 45.
Das würde ich zum Beispiel nicht machen, das finde ich nicht.
Ja, das machen die wenigsten, ich weiß. So.
Ja, das ist,
ich bin immer ein bisschen special.
Ist ein bisschen aus der Mode jetzt.
Ja, aber ich finde es geil.
So mit zu High Road,
das war noch nie
zu
High Road, war das schon mal in?
High Road ist doch immer vorne ein flaches Vorderrad gefahren, hinten ein bisschen größer. Da gab's
Dimension
mal so
Data hat es auch eine Weile gemacht.
2008,
ne?
Ja, das war vom Hersteller, ne? Envy hat ja immer diese Dinger gebaut, vorne ein bisschen flacher als hinten. Ist der Trend jetzt ja von weg, aber so 2008, 2009... Da sind die doch dann, als sie keinen Laufradsponsor hatten, sondern die Laufräder selber zusammengestellt haben, die Laufradsätze, sind sie immer hinten so ein hohes Hinterrad gefahren und vorne flach. Flacher, ne? Nicht ganz flach, aber.
Also ich glaube, aerodynamisch macht es, glaube ich, sogar mehr Sinn, vorne hoch und hinten flach zu fahren.
Ja, habe ich auch mal gehört. Je nach Wind, ne? Seitenwind vielleicht.
Neuer Trend, Basti, vorne 80er, hinten 30er.
Kastenfelge, richtig geil.
Kastenfelge.
Ja, so fahren doch die ganzen Fixie-Leute schon die ganze Zeit rum, oder nicht?
Ja, aber unbewusst. Ja,
weil die alle beim Aero-Test waren.
Nee, bei eBay Kleinanzeigen gab es so ein Vorderrad.
Ja. Okay.
Tri-Spoke.
Ich habe übrigens noch so ein Five-Spoke von Mavic für einen Fixie.
Gib den her, ich fahre den.
Das hast du echt noch?
Ja.
Von der Bahn oder ja, Straße?
Ich habe sogar noch eine Mavic-Bahnscheibe, aber die würde ich jetzt nicht durch die Stadt
ist.
Fahren. Ja, ich weiß. Also wer daran Interesse hat, der kann mich gerne kontaktieren. Ich würde es verkaufen.
Ja. Weil wir gerade von Scheibe auf Stadtrad reden, Stefan Schäfer fährt in Cottbus mit dem Stadtrad rum, wo eine Scheibe drin ist.
Ja gut, aber das ist halt auch eine lebende Legende. Ja. Am Stadtrad fahre ich übrigens Tubular. Nur mal so zur Pannensicherheit von Tubular.
Andi, was fährst du für Laufradsatz?
Früher fand ich auch immer so geil, was Paul heute fährt, ne? Als ich noch jünger war, stand ich auch eher so auf so Assi-Bomber-Laufrädern.
Boras, ne?
Ne, Boras bin ich echt, also Bora war so, 1997 waren die geilsten Laufräder, danach nicht mehr. Auf jeden Fall, danach waren die einfach.
Ja, doch, ich finde so Anfang 2000er waren die auch noch so ziemlich geil.
Ja, fand ich auch. Anfang 2000er hätte ich auch unbedingt Boras haben wollen.
Aber ich bin in meinem ersten Jahr Bora gefahren, da hätte ich schon gerne einen anderen Laufradsatz gehabt. Da war eher so ein Abstieg von der U23 zu den Profis, muss ich sagen.
Ja, okay, aber das war auch die Zeit, wo die Italiener nochmal die Technik aus den 90ern rausgeholt haben und alle anderen irgendwie schon
genau
aufmunitiert haben. Ja. Aber
durch einen glücklichen Zufall, kann man jetzt sagen, fahre ich tatsächlich meine Lieblingslaufräder.
Durch glücklichen Zufall, Junge, du hast Druck ausgeübt.
Nee. Druck in dem Sinne durch mein Gewicht bedingt, ja. Da muss man ja auch mal, da denkt wahrscheinlich der Durchschnittsradfahrer gar nicht dran, aber ab einem gewissen Gewicht sind nicht mehr alle Laufräder cool.
Hyperon zum Beispiel.
Mittlerweile bin ich ja wieder so aus dem Grenzgebiet raus, sagen wir mal so. Aber so ab 90 Kilo machen nicht mehr alle Laufräder das, was sie sollen. Und da gibt es auch noch nicht wirklich so, das ist eigentlich noch eine Marktlücke. So Laufräder für schwere Fahrer. Gibt es ein paar auf der Welt, vielleicht nicht so viele, dass sich das lohnt, aber ich fahre jetzt auch eher so mittelhoch, ne? 30 Millimeter oder so. Kann man immer fahren, bei jedem Wind, bei jedem Wetter. Sind nicht zu schwer, sind nicht zu leicht. Keine Ahnung, damit fahre ich ganz gut. So ganz klassische Dinger hätte ich keinen Bock, wäre mir zu langsam. Ne? Also klassischer Rahmen gerne, aber irgendwas muss ja laufen auch auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, die sind schon, das merkst du.
Da könntest du auch noch von mir aus eine 50er-Felge sein, aber nicht höher auf jeden Fall und nicht flacher. Also irgendwas so zwischen 3 und 5 Zentimeter. Ein bisschen breiter ist immer gut. Das ist so mein Ding, was ich jetzt fahre oder was ich auch fahren würde, wenn ich mir aussuchen könnte.
Aber Clincher, ne?
Ist mir eigentlich scheißegal, ehrlich gesagt. Also Tubular,
Clincher. Ich frag mal, was du hast.
Tubeless. Ja, ich fahre im Moment einen Clincher. Aber alles andere wäre mir eigentlich auch scheißegal. Hauptsache der Reifen macht es irgendwie mit. Da würde ich auch auf jeden Fall immer Pannenschutz über Laufleistung. Früher war, wo ich noch mehr Rad gefahren bin und bin ich immer so einen Reifen gefahren, der hat so viel Pannenschutz, der konntest du halt nicht rollen lassen, ne? Bist direkt, war wie Bremsen dann, wenn du rollen gelassen hast. Aber dafür bist du halt auch nie platt gefahren, so das hasse ich einfach. Platten im Training ist Horror.
Abfuck. Dann nehmen wir doch mal hier diese Boras, die Anfang der 2000er noch ganz geil waren als Überleitung Richtung Gruppe. Denn ich frage mich eigentlich, wie überlebt Campagnolo eigentlich als Marke noch? Also das fährt doch in Europa kein Schwein. Kein Hobbyradfahrer fährt Campagnolo oder weniger als 1%.
Ja, ist halt so teuer, wiegen die halt dadurch auf. Keine Ahnung. Also.
Du kriegst das nirgendwo ein Angebot. Ich finde das unfassbar. Ich hätte nämlich gerne eine Camper.
Ich wollte gerade sagen, bei dem eben erwähnten geklauten Rad von dir, da war eine Camper dran.
Die hatte ich mir nämlich echt abgespart. Das ist dann geklaut worden. Seitdem fahre ich Shimano und Dura ist auch mittlerweile schön. Damals waren die Griffe nämlich noch nicht so schön. Jetzt mittlerweile geht das in eine gute Richtung, werden schön schmal und so weiter. Aber für mich immer noch eine Camper, schönste Schaltung. Und ich komme auch mit dem Schalten klar. Aber auch noch nie elektrisch gefahren, selbst. Man merkt schon, ich bin mehr so der Traditionalist. Wie ganz selten bei Radrennsportlern.
Ja, keine Ahnung, also ich bin so ein bisschen ein Technikfreak manchmal und möchte das Neueste haben. Ich finde natürlich die neue EPS, also die Camper Elektronik mit 12-fach, ne, gibt's die überhaupt schon als 12-fach? Doch, gibt's schon. Schon ziemlich geil und finde das Schaltwerk aber ein bisschen hässlich. Das sieht irgendwie so ein bisschen verwurschtelt aus da hinten. Sonst, boah.
Aber jetzt mal ernsthaft, 12-fach? Wer braucht denn 12-fach?
Ja, aber darum geht's. Darum geht's ja gar nicht.
Hä? Ja,
darum geht's ja gar nicht.
Weil du es gerade nochmal so hervorgehoben hast.
Ja, nein, aber das geht, weil das Aktuellste ist. Das ist halt so bei Shimano, ne? Die, so, Kampak und SRAM, die bringen halt irgendwas auf den Markt, sobald das irgendwie, ja, so erste Testphase, nicht ganz überstanden, aber komm, gut genug, bringen wir raus. Shimano, so 20 Testphasen wahrscheinlich, fahren ein paar Profis, sagen, ist scheiße, wird nicht rausgebracht für die nächsten 5 Jahre, so wie beim Powermeter zum Beispiel.
Oh, warum sagt erst keiner von euch, ihr wollt die neue Rotorschaltung fahren?
Mit 13.
Ja, warte doch mal, ich bin noch gar nicht fertig.
Okay. Ja, du fährst die, oder
und,
was?
Ja, genau. Und dann sagt, Karin sagt halt, SRAM sagt halt, ja, hier kommen wir haben was ganz, ganz Cooles. Gab's vorher noch nie. Wir sparen hier noch ein bisschen Gewicht, machen das Ding noch teurer, weniger Material und so. Machen halt einfach Drive-Shine. Keine Ahnung, also ich finde das SRAM an sich geil, weil du keine Kabel brauchst, außer für die Bremsen halt. Ich finde das System an sich, auch wenn es ästhetisch nicht unbedingt so mega cool ist, obwohl die neue Kette schon geil ist.
Findest du? Finde ich aber die Idee unnötig.
Finde ich die Idee dahinter halt. Wie bitte?
Habe ich jetzt irgendwie die Tage das erste Mal gesehen, dass die auf der einen Seite ist sie so ganz gerade. Ne?
Ja, aber das ist schön. Ich finde das schön. Aber ist halt keine Ahnung. Ich finde eine SRAM-Gruppe an sich ist halt mega geil. Baust halt dran, verlegst halt nichts außer die Bremsen.
Würdest du eine Bremse fahren, wenn die auch dann irgendwann wireless funktioniert?
Das ist echt eine gute Frage.
Weiß ich nicht. Aber dafür ich glaube,
kannst du jetzt noch nicht reindenken. Das ist wie so ein Auto, was selber fährt.
Ja, ja. Würdest
du das machen?
Das gibt's bestimmt irgendwann.
Ey, ganz aber ehrlich, ich bin letztens ein Teamwagen von uns gefahren, der fährt von alleine. Ich bin also 800 Kilometer WhatsApp freihändig gefahren.
Ja.
Funktioniert, also echt. Ich habe so am Anfang so, hatte ich das immer kann, noch so ein bisschen unser, die Hand das, dran, ne? Aber
Stau wieder, da kann unser... Da kann das unsere auch, das ist jetzt kein besonderes Future, Mann. Aber
Feature, also für mich war das zum ersten Mal, dass ich so ein Auto gefahren bin. Ja, ich habe normalerweise nur ein Fahrrad.
Ja, aber ich glaube, ich würde Shimano nehmen, weil es funktioniert. Aber ich finde die Rote ist halt mega hässlich, aber ich finde das halt auch echt interessantes Konzept. Aber das halt, die mussten halt irgendwas anderes machen, weil der Rest ist halt schon irgendwie vergeben. Auch Copyright, also wahrscheinlich so.
So geil, ja.
Ich finde es halt immer nur schwer, so ein Hersteller.
Hydraulik, also ich meine ganz ehrlich, Hydraulik, was soll denn der Scheiß? Das ist, ich weiß nicht, ob das leicht ist, aber warum machst du Hydraulik?
Nee, das ist schon bei Hydraulik schwer.
Warum machst du Eierkettenblätter? Das ist die andere Frage. Ne?
Das ist auch sowas, was sich noch nie irgendwie durchgesetzt, aber auch nicht verworfen hat.
Verschwendet,
für manche Fahrer funktioniert.
Und was ist, hast du da Informationen, für wen es funktioniert und für wen nicht?
Also es funktioniert eher nicht für Sprinter. Also da ist die Wahrscheinlichkeit, dass es für dich funktioniert, noch sehr viel geringer. Ist vielleicht eher so für Triathlon oder Zeitfahren oder Bergfahrer relevant. Das ist zumindest mal das, was ich so mitbekommen habe, als wir da mal im Team von Rotor gesponsert worden sind.
Liegt das am Wiegetritt, dass du das Rad so rumreißt und dass die Kette dann
so
das Blatt nicht trifft?
Und so im Antritt ist irgendwie blöd.
Okay. Also eher einen runden Tritt.
Ich war davon so ein bisschen überzeugt, wenn es so wenn es Windkante gab, aber dafür hattest du zu viele Nachteile, um es halt wirklich im Rennen dann zu fahren. Ne? Dann war eigentlich direkt bei uns, waren alle Sprinter und Klassikerfahrer direkt weg von dem Ding, obwohl wir am Anfang alle dazu nicht gezwungen wurden, das zu fahren, aber es wurde uns schon so nahegelegt, dass wir es besser fahren sollten, aber irgendwann haben wir gesagt, die Nachteile überwiegen und dann fährt es halt keiner. Ne? Aber da gab es auch eher noch andere Probleme, wenn dir mal die Kette runtergefallen ist und so, aber das ist ja wieder was anderes. Hat auf jeden Fall nicht so gut funktioniert, die Technik, und dann kamen die irgendwann an und meinten, ey, wir bringen übrigens auch eine komplette Schaltgruppe raus.
Ja, aber das ist auch schon 3 Jahre her.
Ja, ja, ich weiß. Ist ja auch schon 3 Jahre her, als ich.
Aber das Geile ist ja, dass Rotom mittlerweile macht's ja. Ich weiß noch, bei Bora hatten wir damals FSA als Sponsor und da war eigentlich der Deal, dass wir, wann sind die reingekommen? Ich glaube 2015. Haben die gesagt, okay, wir kriegen jetzt für ein halbes Jahr Shimano an die Räder und dann kriegen wir FSA, die elektronische. Und wir hatten die zweimal an 2 Rädern dran und die hat halt nicht funktioniert. Bis heute funktioniert das Zeug ja immer noch nicht. Ne? Ist ja jetzt mittlerweile seit 2015, halt irgendwie 4 Jahre fast her, haben die immer noch keine Gruppe, die, ich glaube, die ist noch nicht erhältlich auf dem Markt. Das ist halt krass. Und da war das ja dann schon so die Phase, wo das Produkt fertig war. Ne? Also es war nicht mehr, war schon noch Testphase, aber hat halt schon Tests durchlaufen. Und das ist halt krass, wie Leute, also das ist wie so Marken halt wie FSA versuchen, so eine eigene Schaltgruppe zu machen, auf einen Markt vorzudringen, der sicherlich da ist, aber ich glaube nicht, dass da so hohe, ich weiß eigentlich gar nicht, ob so hohe Zahlen zu machen sind für die, weil das halt so diese ganzen Platzhirsche, ne? Shimano, SRAM.
Ja, völliger Schwachsinn meiner Meinung nach, aber
wie bitte?
Okay, ist völliger Schwachsinn da.
Ja, wobei SRAM da vor einigen Jahren auch
Wobei die auf dem Mountainbike-Markt auch schon sehr groß waren und da halt auch Erfahrung
hatten. Die hatten die Expertise. Ich meine, die hatten halt.
Ja, die hatten auch auf jeden Fall einen guten Investor im Hintergrund, weil die halt auch eine Zeit lang so gut wie jedes Profiteam einfach ausgestattet haben, ne? Und da gut Kohle investiert haben. Naja, ich könnte mich gar nicht entscheiden, was ich mir jetzt so aussuchen würde. Kamper sieht schon irgendwie immer so ein bisschen cool aus, ne, mit diesen schwarzen Bremsgriffen und so.
Ich bin erstaunt, dass ihr beide nicht gegen Kamper seid. Ich bin das immer gewohnt, dass die Leute immer sofort sagen so, oh nee, nicht Kamper.
Kamper war meine erste Schaltgruppe. Ich hatte im Jugendbereich.
Ja, ich bin früher immer, bis zur U23 bin ich immer nur Kamper gefahren. Geil. Und ich bin über 2 Jahre als Profi auch Kamper gefahren.
Ja, aber guck mal, aber jetzt mal ohne mich, also als wir noch jung waren, da war Kamper.
Da waren die auch
mehr
besser,
als Shimano.
Ne? Ja, die waren auch besser.
Man weiß es doch gar nicht. Man hat einfach keine Kampergruppe jetzt mehr. So. Kann es gar nicht mal beurteilen, ob die gut sind.
Ja, aber
oder
das
nicht.
Hat aufgehört. Ich sag, das hat aufgehört, nachdem Shimano angefangen hat, die Kabel nach innen zu verlegen.
Genau.
Das war der Hauptgrund, weshalb es nicht gefallen war, weil es scheiße aussah.
Ja, stimmt.
Und ich weiß
nicht. Und es hat geklappert immer. Hat immer geklappert. Wenn du nicht Caledura ist, hattest du Ultegra oder 105er. Der Schalthebel hatte immer Spiele gehabt. Nach 2 Ausfahrten.
Ja, also irgendwann hat es halt Shimano geschafft, halt eine richtig gute Gruppe zu machen und dann waren die auch besser eine Zeit lang.
Ja.
Und ich glaube, mittlerweile tut sich das gar nicht mehr so viel. Deswegen ist es so ein bisschen Ästhetik, ne? Aber da könnte ich mich jetzt auch nicht für einen entscheiden. So, keine Ahnung, ich habe jetzt. Shimano hat für mich, kann ich nichts gegen sagen. Und Kamper ist halt ein bisschen spezieller, finde ich, ne? Mhm. Shimano ist halt so gewohnt, das ist halt fast an jedem Rad dran.
Ja. Ich könnte nur sagen, wenn ich jetzt ein Discrad hätte, dann müsste es die Dura S sein, weil das die einzige ist, die einen kleinen, schmalen Bremsgriff hat, ohne Höcker.
Ja, stimmt. Die anderen haben so komisch. Das sieht echt ein bisschen scheiße aus mit den hydraulischen Scheibenbremsen.
Obwohl ich die neue SRAM könnte ich auch noch akzeptieren.
Aber auch noch einen Höcker drauf, ne?
Ja, aber die könnte ich akzeptieren.
Na, ich nicht. Gut, was jetzt aber hier bei dieser Dura S, die ich bräuchte, wenn ich ein Discrad hätte, auch noch so ein Faktor ist, die gibt's nur in elektronisch. Und dann wäre das auch das erste Mal im Leben, dass ich eine elektronische Schaltung hätte.
Das stimmt nicht.
Was
die gibt's auch in mechanisch.
Dann hat sie aber nicht die schönen schmalen Griffe.
Ja, die sind, ich glaube, die sind fast, aber ich glaube, die sind genauso schmal, nur dass die haben minimalen Höcker nach oben.
Ja, aber um den
Höcker
geht's ja.
Aber die sind nicht breiter.
Also war es nicht falsch.
Naja, also du hast gerade
gesagt, ich will höckerfreie, schmale Griffe haben und die gibt's nur in DI2 hydraulisch.
Warum bist du noch nie eine elektronische Schaltung gefahren?
Die ist teurer als die normale mechanische.
Ja, aber die ist ja auch 1000-mal geiler.
Ja, aber die funktioniert.
Aber es ist 1000-mal teurer, deswegen musst du da eigentlich.
Ja, gut. Bis jetzt hatte ich nicht so viel Probleme mit mechanisch und nicht so viel Geld mehr, eine elektronische zu kaufen. Sonst hätte ich einen Kamper, glaube ich.
Ja, aber die ist ja wirklich tausendmal teurer als die Shimano. Ja,
genau.
Dazu gibt's eine lustige Story. Oder ich was heißt lustige Story?
Ich habe mal überlegt, aufzurüsten, Story. Aber das war gar nicht so wenig. Es hätte irgendwie so 400 bis 600 Euro mehr gekostet.
Ja, also.
Ja.
Aber ich weiß noch, als das rauskam und irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, das war, ich glaube, Mitte der Saison haben dann viele Teams auf die elektronische gewechselt. Ja? Und das ging dann irgendwie immer so, gab es auf einmal dieses Schaltgeräusch vom Umwerfer von der elektronischen Schaltung, was mittlerweile jeder kennt. Das gab es vorher im Fahrerfeld nicht.
Mhm.
Und irgendwann dachte ich mir so, was ist das immer für ein Geräusch, wenn du so über einen Berg drüber fährst?
Bienen.
Ist das irgendwie so? Ist das so eine Messung hier für, weißt du, Bergwertung oder sowas? Ne? Immer so, fährst du über den Berg drüber, auf einmal geht's. Ne? So, hä, was ist das? Was ist das? Da hatten wir nämlich noch keine elektronische Schaltung. Aber die ganzen anderen Fahrer im Feld auf einmal. Und ich war lange Zeit verwirrt, bis ich zum ersten Mal selbst elektronische Schaltung erwartet hatte und auf einmal so,
ein Bienenschwarm.
Das ist das Geräusch. Ja.
Saugeil. Ey, mein Trainer meinte letztens, wieso ist eigentlich niemand mit so einem Slammer unterwegs im Kriterium oder so? Slammer heißt das, gell? Fabian? Der so die Signale von der Wireless-Schaltung stört. Jammer. Slammer, echt du dein okay. Depp. Ein Jammer.
Nee, was wir öfter dann, so, keine Ahnung, Radrennen sind ja meistens lang, ne? Also zumindest mal für die Profis. Da kommt auch manchmal Langeweile auf. Kommt auch von lang, Langeweile. Und dann haben wir uns manchmal, wenn es langsam war, vielleicht ein Berg rauf ging oder so, haben wir uns immer gegenseitig die Stecker hinten aus dem Schaltwerk rausgezogen. Also ist auf jeden Fall mal vorgekommen.
Sehr, sehr gut.
Und dann willst du halt schalten, wenn es bergab geht, und dann hängst du da immer noch auf dem kleinen Blatt.
Wie ich vernommen habe, ihr seid beide Verfechter von elektronischen Schaltungen, ne?
Ja, oder Wireless.
Also sollte ich mir das zulegen irgendwann?
Oder hydraulisch.
Ja, also ich finde es auf jeden Fall tausendmal geiler. Ich hätte jetzt eigentlich auch keinen Bock mehr auf eine mechanische Schaltung, muss ich sagen.
Na, obwohl, ich bin vor anderthalb Jahren, habe ich die neue Durace bekommen, mechanisch. Die ist schon ziemlich geil. Also die schaltet schon ziemlich präziser, muss ich sagen.
Ja, jede Durace schaltet präzise.
Aber eine DI2 ist natürlich schon einfach viel geiler, ja.
Gut, jetzt mal wieder zu einem Streitpunkt. Optik. Reifenfarbe gepaart mit Lenkerbandfarbe.
Klassisch schwarz,
Andreas
Lenkerband,
weiß, worauf du
Reifen
willst,
auch
ne?
Schwarz. Ja.
Du willst, meinst jetzt hier Thema Gumwall, ne?
Richtig.
Okay. Finde ich eigentlich ganz geil, dann aber schwarz Lenkerband, ansonsten weiß Lenkerband.
Richtig.
Weißes Lenkerband.
Das ist das Beste. Am liebsten hätte ich auch noch silberne Speichen, muss ich sagen.
Auch geil.
Du ziehst doch weiße Hosen an, ne?
Nee, weiße Hosen nicht. Sieht man bei mir zu viel.
Ja, aber das ist aber das Gleiche wie weißes Lenkerband.
Nein, Mann, weißes Lenkerband ist das Beste, was es gibt beim Fahrradfahren. Wie, nee.
Aber dann noch weißer Sattel?
Nee, den sehe ich ja nicht, aber Hauptsache weißes Lenkerband, super.
Ja, aber das passt doch gar nicht. Die ganzen STI-Hebel, die sind alle schwarz.
Ja, und?
Da passt nicht ins Bild. Du kannst nicht ein weißes Lenkerband dran haben und der Lenker ist schwarz. Die STI-Hebel sind schwarz. Das
doch,
passt ihm wenig.
Ja, also auf jeden Fall, ne? Also bloß jetzt hier nicht so diese Dinger, die du auswechseln kannst. Hutz oder wie hießen die, diese Hersteller?
Nee.
Der, wo du so die Farbe vom Gummi vom Bremshebel quasi auswechseln
rot.
Kannst.
Rot.
Ja, genau.
Rot. Pink. Oder gelb.
Nee, da mein Fahrrad zurzeit Signalfarbe hat, habe ich dann auch davon abgesehen, irgendwas anderes andersfarbig zu machen. Sonst bin ich auch ein großer Verfechter von Gumwalls. Ich hatte eigentlich immer komplett schwarze Fahrräder und dann Gumwall-Reifen. Aber jetzt gerade auch komplett schwarz, auch schwarzes Lenkerband, weil irgendwie das Orange ist so krass, da ist irgendwie alles andere dann zu viel.
Paul, du kannst dir nicht vorstellen, weißes Lenkerband zu fahren?
Nee.
Warum nicht?
Ich meine, früher habe ich es auch dran gehabt, aber ich finde es halt einfach nicht. Ich finde es wirklich jetzt so im Gesamtpaket, wenn ich so schaue, wie ein Vorbau-Lenker aussieht mit den Hebeln, ist es halt für mich ästhetischer, wenn es schwarz ist. Das ist eher so eine Einheit. Dieses Weiß stört dann halt so und unterbricht es mir zu sehr.
Ja, das muss ich ein Stück weit recht geben. Also es muss schon insgesamt, muss weißes Lenkerband auch passen. Deswegen ist gerade auch bei meinem Fahrrad, was eigentlich das Schönste ist, schwierig, weißes Lenkerband. Ich weiß noch nicht, wie das funktionieren soll. Vielleicht probiere ich es irgendwann mal aus. Wahrscheinlich eher nicht.
Funktioniert nicht.
Nee.
Funktioniert nicht.
Ja, glaube ich auch. Aber.
Aber wo hängt es? Es ist auch keine. Es müsste noch eine weiße Schrift drin sein im Rahmen, ja, oder genau. So, ne? Dann wird es funktionieren.
Ja, aber das ist ja auch Schwachsinn. Früher haben alle gesagt, ja, hier die Schrift, ne? Die Farbe musst du als Lenkerband fahren. Es ist ja, also ich meine, dann fahren wir alle noch mit weißem Lenkerband durch die Gegend, weil
das wär super.
Bei dir ist weiß super. Drauf. Also.
Weißes Lenkerband wäre super.
Mach doch mal hier an deinen Aerobomber, Paul. Das wäre geil, glaube ich.
Oder mach doch mal.
Weiß.
Aber warte mal kurz, nee. Mach doch mal neongelbes Lenkerband bei dir dran.
Ja gut, dann fahr ich aber gar
wie die Schrift mehr.
Ey, das ist wirklich so, ne? Also man kann, es gibt nur schwarz oder weiß, sonst ist keine Lenkerbandfarbe erlaubt, finde ich.
Ja.
Basti guckt, sagt
doch, auf
nichts.
Jeden Fall, nee,
okay.
Definitiv.
Ja, weil du hast
ich habe nee, hab gerade über das nächste Thema schon nachgedacht.
Du hast auch gerade eine blaue Hose an, deswegen
ja.
Frage ich da besser nochmal nach.
Aber es ist schon sehr dunkelblau.
Eine blaue Radhose, muss man ja. Dazu sagen. Und wir haben 23.53 Uhr und der Basti sitzt immer noch mit der Radhose.
Ich habe keinen normalen Klamotten
mehr. Ja, die hat heute Morgen um 10 angezogen, ja. Auf dem Weg zur Arbeit.
Müssen wir über Powermeter reden? Reden wir über Powermeter?
Nee, ich wär jetzt beim Lenker geblieben.
Dann bleiben wir beim Lenker. Lenkerform, auch breites Thema. Heutzutage irgendwie nicht mehr, alle fahren irgendwie denselben Scheiß. Aber auch hier bin ich in den 90er Jahren hängen geblieben. Ganz klassischen Lenker und zwar auch noch so einen Oldschool-klassischen Lenker, wo die Shifter nochmal abgesenkt sind. Kann sich wahrscheinlich keiner vorstellen. Wir werden ein Bild posten.
Also, kompakt nennt man das, glaube ich, ne? Diese ja, Lenkerform. Genau. Das fahre ich jetzt am liebsten. Ist bequemer auf jeden Fall. Optisch finde ich immer noch so klassischen Lenker richtig geil. Kann ich aber einfach nicht mehr fahren. Keine Ahnung. Also ich fahre es an meinem Stadtrennrad hier, das, was wirklich so noch aus den 90ern ist. Da geht's. Bin auch unter Lenker hingefahren. Aber wenn ich jetzt so mit meinem richtigen Rennrad fahre, dann nee, kann ich irgendwie nicht so richtig greifen. Dann, wenn ich mal so ein bisschen ernsthafter fahre, komme ich nicht mehr drauf klar auf diese Lenkerform. Habe ich mich entwöhnt durch so einen Ergo-Lenker, den es dann irgendwann so Anfang der 2000er, diese krassen Ergo-Lenker, die es da gab, dann jetzt zu so einem Kompakt-Lenker, was so ein Zwischending ist. Weil jetzt so ein Ergo-Lenker, boah, dass ich sowas mal gefahren bin, ist mir schon ein bisschen peinlich. Das finde ich echt richtig krass.
Was ich mag diese klassische Form mit dem, dass der Unterlenker so ganz gerade ist und dass die Kurve dann auch relativ weit weg ist. Aber warum ich jetzt den super klassischen fahre, ist eigentlich, dass der Shifter nochmal ein bisschen näher am Unterlenker dran ist. Und so kann ich eigentlich den Unterlenker höher fahren. Also ist es nämlich eigentlich bequemer.
Okay. Ja, verstehe.
Also ist meine Shifter-Position, die eigentliche Fahrposition ist, da wo ich sie haben will. Und der Unterlenker ist ein bisschen höher als normal. Und so ist das richtig geil.
Was ich richtig scheiß finde, sind diese ganz schmalen Lenker. Das kann ich mir nicht geben, ne?
Was ist richtig schmal? Oder?
Ja, so kleiner als 42.
Ja gut, das hört aber auch fast jeder, ne?
Kleiner als 42.
Ja, also 40 ist mal auf jeden Fall Vollstandard.
Ganz ehrlich, früher gab es noch richtig geil 46er Lenker. Aber Mitte, ne? Nicht außen gemessen, Mitte.
Da gibt's das war nur das noch auf Mountainbike.
Ja, nee, bist du echt, das waren so extra Crosslenker. Die waren richtig geil. Nee, und jetzt.
Ja gut, aber Staufi, du bist halt auch eine Schrankwand, ne? Ich meine, Basti und bei mir
ja,
ist okay, halt auch
nicht. Ja, okay, setzen wir es ins Verhältnis, aber jetzt, du kannst ja nicht kleiner als ein 40er Lenker fahren, tu mir einen Gefallen.
Klar, Mann.
Da muss schon bei Robot drin sein in dem Team, ne? Und da will ja sowieso keiner fahren.
Ja, sonst wäre das verboten, glaube ich, vom Team aus auch, ne?
Was?
Ja. Außer bei Rompot.
Nee, aber das sieht so scheiße aus, so ein kleiner Lenker, keine Ahnung. Dann alle noch so die Ellbogen da innen und so. Nee, geht gar nicht, ey.
Gar nicht. Paul, du hast hier so eine Einheit, oder? So ein Aero,
Ja, genau, also eine Semi-Einheit.
Segelflieger.
Der ist, glaube ich, unten. Ich glaube, der ist unten 39, oben ein bisschen schmaler, aber ich finde, also kleiner als 38 würde ich jetzt auch nicht gehen. Ich sag mal 40. Also ich würde mal mein Rad, Traumrad, ein 40er ranbauen, auch kompakt, mit
einem Vorbau oder auch so eine Einheit. Also eine Einheit sieht ja schon eigentlich ganz cool aus, muss man dazu sagen.
Das war früher mal das geilste, Alter. Cinelli RAM.
Der geilste Cinelli-Vorbau war der, mit dem, wo du dir so die Bilder noch so auswechseln konntest.
Pamela Anderson.
Weiß ich nicht,
ja, das war geil.
Chippo.
Ja.
Den habe ich übrigens auch noch passend zu den Spinergy-Laufrädern.
Yes.
Aber und leider kein Bild mehr. Weißt du, nur noch den Vorbau. Ohne
Anklipp-Ding.
Nee, da gab es extra so ein Teil, was du reinklippen konntest. Konntest ja wechseln, ne? Weil wird ja irgendwann langweilig, immer dieselbe.
Gut, bei der Gruppe heutzutage wird jetzt schon teilweise mitverkauft. Grundsätzlich hat man sich das immer noch dazu gekauft, wenn man so ein richtig ambitionierter Hobbyfahrer war. Ist heute echt schon Standard, ein Powermeter. Wann hat Andreas Stauf, wann hat Paul Voss ein Powermeter am Rad gehabt?
Also ich glaube, in der U23 Jahren hatte ich noch keinen dran. Und am ersten Jahr beim Müllram hatten wir einen Powermeter.
Genau. Du bist U23 ohne Powermeter gefahren?
Ja, klar. Ich bin auch so ganz gut gefahren ohne Powermeter.
Ja, da muss ich ja recht geben. Aber ich sag mal so, um so wirklich leistungsorientiert zu trainieren.
Egal auf welchem Niveau?
Nee. Nee. Also ab einem gewissen Niveau könnte ich es nicht ohne Powermeter, muss ich dazu sagen. Wir haben zwar bei Quickstep teilweise auch die Trainingsvorgaben noch zu so nicht wattbasiert gehabt, sondern mit Herzfrequenz und so. Das ist jetzt aber allerdings schon ein paar Jahre her und ich habe dann trotzdem zusätzlich noch nach Watt trainiert und konnte auch gar nicht mehr anders fahren. Also, aber da bin ich auch Rad gefahren, um zu trainieren und nicht zum Spaß, ja. Und
aber selbst heute, ich fahre ja auch nur zum Spaß. Ich könnte mir auch nicht vorstellen, ohne Powermeter zu fahren. Das ist halt schon so ein bisschen so eine Zahlensucht. Ja, ja. Ne?
Wer mal also, anfängt, kommt da auch nicht mehr richtig raus.
Ich könnte mir gar nicht vorstellen, jetzt nach Powermeter zu fahren.
Also ich fahre nicht nach Powermeter.
Du kannst dir auch ganz wenig vorstellen, zu fahren.
Nee, aber ganz ehrlich, das wird mich ja jetzt, keine Ahnung, wenn ich jetzt nicht mehr so, okay, Paul, du bist ja auch immer noch genauso fit. Ne? Du fährst jetzt immer noch deine 6 Watt pro Kilogramm an der Schwelle oder was hast du da gefahren? Auf Mallorca.
Nee, so viel nicht mehr ganz, aber auch nicht ganz so weit weg.
Ja. Nee, ich kann jetzt einfach nur noch alles bis 350 und vielleicht ein bisschen mehr, fahre ich die ganze Zeit einfach und alles andere drüber, drunter existiert nicht mehr.
Ja, aber also ich nutze es auch nicht.
Also ich weiß nicht, ich fahre ja ohne auf jeden Fall jetzt.
Ich nutze euch beim Radfahren selber, aber ich finde halt danach, so die Zahlen zu haben, das ist irgendwie, keine Ahnung, es ist halt ein bisschen bescheuert. Ich nutze ja auch noch Trainingspeaks für irgendeinen bescheuerten Sinn.
Ja,
also,
du bist Trainer-Fossi.
Ja, genau. Also erst. Aber
ja, du
ich
bist
kann
auch
halt
Leistungsfossi.
Leistungsfossi.
Irgendwann kommt der Tag, wo wir hier mit dem Besenwagen auch mal Leistung bringen müssen auf dem Fahrrad und dann ist Leistungsfossi.
Es gibt ja auch Leute, die haben Powermeter und die fahren 150 Watt.
Ich zum Beispiel.
Das verstehe ich einfach nicht. Das lohnt sich doch gar
nicht.
Ne? Das lohnt sich gar
nicht. Nee, ich fahre tatsächlich auch ein bisschen mehr als 150 Watt.
160?
Ja, doch. Es steht schon meistens eine 2 vorne dran.
Das ist schon schnell eigentlich.
Das ist aber zu schnell für dich dann, oder?
Nee, wenn ich jetzt so 3 Wochen in Amerika war, geht das eigentlich relativ easy.
Überschwellig. Ja. Nein, aber bei dir 200 Watt, wenn das ist doch wahrscheinlich zu schnell. Da bist du bestimmt nicht mit einem Fettstoffwechsel, oder?
Da fahre ich unter 140er Puls im Moment.
Ja, wenn der maximal
210.
160 ist.
Geil. 140er Puls beim
ist
Radfahren.
Ist aber 100.
Muss ich mich schon richtig anstrengen.
Ist aber 190 oder so, oder 193.
Ja, 140 komme ich auch noch hin. Also easy.
Nee, das sollte tatsächlich gerade Grundlage sein.
Ja, aber keine Ahnung, ich verstehe nicht die Leute, die einen Powermeter haben und keine Radreifen.
Mein Problem mit Powermeter ist, dass es keine schönen gibt.
Oh, jetzt kommt's.
Warum?
Jetzt kommt auch mal was Interessantes
ach so,
für die Folge.
Ach, du meinst
hier
die Computer vorne?
Nein, also ich finde alles. Also ich finde die, also jetzt zum Beispiel, jetzt nehme ich auch nochmal wieder Cannondale. Ich finde die Cannondale-Kurbel richtig schön. Die Standardkurbel.
Diese
gefräste. Ja, genau.
Ja.
Mit dem Kettenblatt, das ist einfach
SSI
ist für mich,
oder so.
Ja, ist für mich einfach ein Meisterwerk. Finde ich wunderschön. Und dann nimmst du halt dann irgendwie eine, keine Ahnung, wie sie alle heißen, und klatscht da dran, und dann macht halt macht diese ganze Ästhetik kaputt. Ich finde die neue Dura-Ace Powermeter, der sieht nicht schlecht aus, weil er sieht halt normal aus. Aber ich finde den Rest.
Beschreib den mal, boah, ich weiß gar nicht, wie der aussieht.
Der sieht einfach wie die Dura-Ace 9100er Kurbel aus.
Ich weiß nur noch, wie ein SRM vor 5 Jahren aussah. Ansonsten habe ich diese ganze Entwicklung
so
nicht verfolgt.
Die sieht immer noch so aus und sah auch schon vor 20 Jahren so aus.
Okay.
Ganz so schlimm ist nicht, aber ich finde halt, das macht so ein ästhetisches Rad eigentlich direkt so ein bisschen kaputt, finde ich, so eine Powerkugel.
Aber fährst ja jetzt ein ästhetisches Rad. Fährst ja jetzt nicht, deswegen hast du einen dran, meinst du?
Na, ich finde das Rad schon ästhetisch, halt also jetzt im anderen Sinn. Also,
okay.
Also die Lackierung ist jetzt nicht ganz meins, aber in einer anderen Lackierung würde ich es mir auch so holen.
Aber du hast jetzt einen Powermeter dran, ne?
Und ja,
was
klar,
was hast
wie
du
gesagt. Power2Max.
Okay. Ja. Staufi hat kein Powermeter, natürlich.
Nee, ich würde am liebsten sogar, ich brauche es halt schon so, Geschwindigkeit, Distanz und Zeit, ne? Brauchst du ja schon irgendwie, aber ich würde es gerne an der Uhr haben.
Echt?
Und gar nicht mehr am Rad.
Ja, kannst du machen.
Ich habe jetzt noch auch den so einen richtig alten Garmin habe ich dran, weil der nicht so groß ist. So die ganzen neuen Dinger, die ganz ehrlich hier, dieses Smartphone, was du ja vorne dran klipsen kannst von Garmin oder so.
Ja, habe ich auch keinen Bock
drauf. Oder jetzt hier so,
aber
die ganzen neuen Teile, ey, ganz ehrlich, das passt nicht mehr in mein Fahrrad. Das größte Anbauteil in meinem Fahrrad ist doch nicht der Fahrradcomputer. Kannst du mir
nein,
nicht
aber ich finde zum Beispiel, was ich hätte es gerne lieber einen größeren Computer, aber ich finde diese kleinen, das ist dann halt schon mehr so gewollt, aber nicht gekonnt. Da baue ich mir lieber so ein richtiges Gerät vorne ran.
Was? Das,
also, ich weiß.
Ich habe schon überlegt, wieder so ein ganz klassisches
Kilometerzähler,
Ding,
genau, wo einfach wirklich
der noch so am Lenker dran ist, weißt du, nicht vorne so rangebaut.
Boah, nee,
ne?
Das geht gar nicht, Mann, das geht gar nicht.
Nee, das so hab ich mir dann auch gedacht, deswegen dachte ich einfach nix und dann eine Uhr. Keine Ahnung. Ich würde da am liebsten vorne am Lenker gar nichts
machen. Kannst du auch Strava auf dem Handy laufen lassen einfach.
Ja, ich habe so ein altes Handy, das ist dann immer direkt leer.
Ich finde, das sieht aber ohne Radcomputer, boah, sieht dann schon ziemlich leer aus vorne, ne?
Ey, ich wäre froh, wenn ich das könnte, aber das kann ich nicht. Wie du gesagt hast, Zahlensucht und so, ne?
Ja, ich bin halt auch so ein Zahlenonkel.
Ja, definitiv. Ich kann das auch nicht mehr ohne.
Ja, ich fahre jetzt wirklich nach Geschwindigkeit. So ganz
dreist. Aber ey.
Das konnte ich früher nicht verstehen. Ich hatte immer einen Teamkollegen, Joachim Tolles, viele Grüße. Der hat mir immer erzählt, ja, ich bin jetzt hier die und die Runde gefahren und hat mir immer gesagt, welchen Schnitt er gefahren ist. Ne? Ey, ich bin 32,4er Schnitt gefahren. Ich konnte gar nichts mit anfangen. Ne? Und mittlerweile bin ich ähnlich. Also ich muss immer eine gewisse Geschwindigkeit fahren im Training. Deswegen brauche ich auch eigentlich nur den Radcomputer. Und das war's. So,
kennst du dieses hässliche...
Watt kann ich ja alle fahren. Deswegen,
kannst du alle fahren von 0 bis 2000, also kannst du ja aussuchen.
Deswegen ist es auch wirklich uninteressant, wie viele Watt ich
jeden
fahre.
Jeden einzelnen
so, ne?
Gar
Hauptsache
nicht fahren.
Schnell, so, ne? Keine Ahnung. Du bist ja auf Strava zum Beispiel auch nicht nach Watt gelistet, sondern nach Zeit und nach Geschwindigkeit. Deswegen ist Watt völlig uninteressant
das
für
stimmt.
alle
genau.
Radfahrer
Richtig.
Der Welt. Außer die
ja.
Tour de France gewinnen
Es geht
wollen.
Um Sieg oder nicht.
Außer die bei Swift fahren. Da ist Watt wichtig. Aber was ich gerade sagen wollte, kennt ihr diesen hässlichen Radcomputer, so einen auf Oldschool macht?
Ja,
von Kante oder was?
Ja, ey, das Ding ist so abartig hässlich. Das finde ich.
Ob ich da rein investiert hätte, wüsste ich jetzt auch
da
nicht.
Da kannst du doch auch keine Watt anzeigen, oder?
Also
dann
weiß
schließt
ich.
Der doch schon mal für 90% aller heutigen Radsportler
ja,
sich
aber,
aus.
Und das Ding ist auch gar nicht so günstig. Das ist einfach nur hässlich. Das ist eine beschissene Idee. Also ganz ehrlich.
Ja, ich finde es auch nicht geil. Keine Ahnung. Gab es auch früher schon mal von Specialized. Weiß ich noch genau. Aber
echt?
Das ist schon...
Ernsthaft?
Ja, warte mal, das muss so 2005 oder so gewesen sein. Die hatten, aber dann war das nicht analog, da war aber trotzdem so quasi wie beim Auto, Tacho, die Geschwindigkeitsanzeige so digital dargestellt. Die hatten so ein rundes Teil dann auch. Das sah, also optisch sah das 1:1 genauso aus. Hatten wir damals bei unserem U17, U19 Team hatten wir diese komischen Tachos. Ja, fand ich damals schon nicht geil, hat sich nichts dran geändert, auf jeden Fall.
Hauptsache toll, es ist 32,4er Schnitt gefahren. Ja, ich muss eigentlich noch erzählen, was ich für ein Powermeter habe, ne? Oder was ich gerne haben würde. Ja, ich hätte auch gerne das neue Shimano, weil es schön ist, da hast du schon recht, also weil es einfach wie eine normale Kurbel aussieht. Ich habe ein SRM, womit ich sehr zufrieden bin, 9000er aber. Das, was eigentlich
das,
auch noch viele Profis fahren
ey,
im Moment.
Übrigens, Powermeter, ne?
Ja.
Die zeigen doch alle andere Watt an, oder?
Ja.
Ja.
Und nur SRM stimmt.
Ja, genau.
Ja, das stimmt
so
halt
das
auch
bei mir,
nicht.
Bei mir ist das noch so in Erinnerung drin. Ne?
Genau.
Ich hatte auch vorher
ein anderes und das war scheiße. Es hat auch immer was anderes angezeigt.
Ja, aber das stimmt halt auch nicht.
Doch.
Ja, hast Quatsch. Du jetzt noch ein Gegenargument oder sagst du einfach, das stimmt nicht?
Nein, das stimmt halt nicht. Das ist halt, bei SRM gibt's, was heißt gravierende, wenn man jetzt sagt, die sagen alle was anderes, dann kann man jetzt sagen, Power2Max und SRM zu dem, was du hast, sind wahrscheinlich sogar auf dem gleichen Niveau. Da gibt es natürlich von SRM auch eine wissenschaftliche Version. Die ist genau, aber wenn man es richtig genau machen will, dann ist die SRM-Kurbel auch nicht gut genug, sondern da musst du mir auf so ein beschissenes Gerät raufsteigen und da deine Wattwerte rausziehen.
Ja, okay.
Aber es gibt auf jeden Fall Geräte da draußen, da kannst du auch würfeln. Also
ja.
Das ist das Gleiche. Das fahrt ihr ja auch und wir auch. Also.
Also ich fahre keinen, wie
da kannst gesagt. Da hast du mal Glück mit den Zahlen und manchmal nicht so. Kommt das Wetter drauf an.
Ja, das kann
wie
sein.
Überlebt diese Firma eigentlich, die diese einseitigen Powermeter baut, die ganz viele Leute haben?
Die sind jetzt beidseitig.
Die jetzt beidseitig sind. Wie überlebt diese Firma eigentlich? Das ist ja völlig, also völliges ich Jeopardy,
Roto
oder?
Hatte die auch mal übrigens. Ne?
Wir kaufen die. Wir kaufen durch die? Uns überleben
okay.
die.
Okay. Ja. Aber ist ja. Jeopardy eigentlich, oder? So ein bisschen?
Ja, also nee, wir haben auch welche, die funktionieren, aber leider ist der Großteil... Also auf jeden Fall, sobald Temperaturschwankungen sind und so, Wasser ist ganz schlecht.
Und Wasser ist oft, ne? Also jetzt dieses ich baue dann so ein 1000 Euro Bauteil baue ich und da baue ich eine 2,3 Cent Plastikbox dran, wo das Wichtigste so drin ist und die geht immer, die schlägt leck und Batterie leer, Wasser drin,
ist
scheißegal.
Ist eigentlich auch alles kein Problem, weil kein Mensch, wie gesagt, der nicht die Tour de France gewinnen will oder annähernd an dieses Ziel rankommt, sollte einen Powermeter fahren. Können wir so abhaken.
Also Jonas Rutsch braucht auch keinen.
Ich sag ja annähernd so, da also Paris-Roubaix und so zählt auch noch dazu. Ne? Also sagen wir mal, wer Fantasie wirklich auf dem höchsten Leistungslevel fährt, ja, dem sei es verziehen, Powermeter zum Trainingszwecken zu benutzen, alle anderen, boah. Nee.
Gut, das Thema ist ja, brauchst du jetzt so nicht anbringen, weil einfach der Großteil der Bevölkerung, dann kannst du auch sagen, es braucht keinen Disc Brake am Fahrrad, es fährt einfach
okay,
mittlerweile jeder Powermeter.
Weißt du, wer noch einen Powermeter fahren darf?
Ja?
Jason Osborne.
Ja.
Weil der fährt nämlich noch die meisten Watt von allen, glaube ich.
Die meisten Watt von allen. Und Paul Voss.
Oder vielleicht ab so einer
der ist aber auch schon Tour de France gefahren.
So ein Mindest-Watt pro Kilogramm muss man erreichen, um Powermeter fahren zu dürfen. So ein Powermeter-Führerschein, das finde ich gut.
Das wären 5 dann, oder?
Musste Trainer
da fahren aber fragen. Da fahren aber relativ wenig ein.
Powermeter-Führerschein, das ist geil. Powermeter-Führerschein, das führen wir ein.
Ja gut, aber dann holen sich viele in die Stages, weil da können sie Glück haben und Streuung nach oben.
Und dann auch wie auf Swift mit dem Gewicht joken.
Cheaten, ja. Warum funktioniert das eigentlich nicht im Pedal? Kannst du denn mir das erklären, Trainer Fossi?
Das funktioniert, dann geht es halt schnell kaputt, wenn das Rad umfällt, oder? Und im Rennen fällt halt das Rad öfter mal um.
Ich weiß, also ich kenne nur das von Garmin, das war jetzt nicht so genial, aber ich glaube SRM hat da jetzt auch was in der
Pedale. Es kommt aber auch noch nicht so richtig raus, so ein bisschen wie das Shimano Powermeter, lange angekündigt, aber noch nichts gesehen.
Aber ich meine, bei Shimano muss man halt auch sagen, es hat ewig gedauert, aber die wir jetzt im Team haben bei uns, die sind schon gut, ey. Also.
Ja, aber so Pedale, ne? Da habe ich so ein Ding, was mich extrem stört. Und zwar, es gibt keine Schuhhersteller, die eine Speedplay-Sohle bauen. Oder ganz wenig. Und wenn dann nur so für Profis extra angefertigt.
Speedplay ist scheiße.
Nein, Mann. Das ist das beste Pedal auf jeden Fall.
Habe ich nichts zu sagen.
Was es gibt, Mann.
Warum das denn?
Alter,
das sieht einfach am besten aus. Fertig.
Ich fahr's. Ja, gut, da gebe ich direkt. Ja. Ich fahr's ja selbst auch seit gefühlt 100 Jahren.
Ja, aber du hast ja so einen Schuhaufbau dann, ne? Da hast du so ein riesen Ding am Schuh hinten dran hängen.
Ja, weil ich halt auch eine Disbalance habe. Ich bin da halt auch körperlich nicht ganz 100%.
Das ist doch jetzt egal. Jetzt kannst du einfach. Das mach es einfach weg. Interessiert doch jetzt keinen mehr. Kannst du einfach normal.
Ja, dann kriege ich Rückenschmerzen. Dann habe ich keinen Bock mehr auf Radfahren.
Mach ein bisschen Sattel runter oder so.
Wir haben einen Physiotherapeuten neben dir sitzen, der kann dir vielleicht nochmal erklären,
wie das ist mit Sattel dem runter.
Mach ein bisschen Sattel runter, wenn er das rechte Knie wehtut, trittst ein bisschen mehr mit links, so mache ich das jetzt auch die ganze Zeit.
Nee, aber ehrlich, also ich finde Speedplay ist optisch schön, aber ich finde, boah, nee, ey, also irgendwie geht mir das so voll auf die Eier. Jedes Mal, wenn ich damit fahre, rege ich mich drüber auf.
Warum? Ich fahre die Schuhplatten jetzt schon seit 5 Jahren oder so, die ich drauf habe.
Ja, genau, richtig, Staufi. Jetzt erkennst du den Fehler. Wie viel bist du gefahren in 5 Jahren? 1000 Kilometer oder sowas?
Ja, bestimmt. Nein, aber wirklich, da sind ja jetzt noch dann, das ist mindestens
mit
noch
den Schuhen läuft er ja auch im Alltag rum.
Da ist noch mindestens eine Profisaison dabei, ne? Also. Die kannst halt ewig fahren, ne? Das nervt halt total.
Er hat ja seit seiner letzten Profisaison nichts mehr gekauft. Das ist so.
Ja.
Und jetzt gibt's die sogar walkable, ne? Also kannst du sogar diese,
das. Ja, die gibt's schon sehr lange
walkable.
Ja,
genau.
Ja, so heißt
behindertes Wort.
Die heißen aber so. Das ist ja perfekt. Das gibt's aber
das
noch nicht.
Das Pedal bleibt dran, auch beim Laufen.
Ja. Nee, das ist super. Da kannst du super mitgehen, mittlerweile. Halten ewig die Schuhplatten. Sieht am besten aus. Kannst du nichts gegen sagen.
Also ich bin mal.
Doch, dass es scheiße sind.
Ich bin Speedplay noch nie gefahren. Keine Ahnung.
Hast nichts verpasst.
Aber es fahren schon mehr Profis auch, ne? Also als Hobbys jetzt im
Ja, weil es mega teuer ist einfach.
Ah ja, okay.
Die Schublade kostet irgendwie 70 Euro oder sowas.
Ja gut, rechne mal hoch. Ne, wenn du hier alle fünf Ausfahrten hier hast du die Plastikplatte da von Shimano oder Look, ja, Staufi, oder was weiß ich.
Da geht auch keiner mit spazieren, Mann. Wer geht mit seinen Radschuhen spazieren? Im Hund Gassi oder keine Ahnung. Also das macht ja keiner.
Ich gehe damit schon immer ein paar Meter, wenn ich Rad fahre.
Ja, weil der Rad halt mehr schiebst, als du fährst, aber macht der normale Radfahrer nicht.
Ja, die nutzen schon schnell ab, finde ich.
Du schiebst dein Rad immer nur zum Kaffeestopp hin und gehst wieder nach Hause.
Ich bin 12 Jahre Look gefahren, dann hat irgendjemand gesagt, ich war eigentlich super zufrieden, hier, Look hat immer Spiel in der Achse. Dann ich so, habe ich noch nicht geguckt, bin ich so hingegangen, habe gewackelt, ja stimmt, hat Spiel. Nimm mal Shimano, habe ich Shimano gekauft, zum Ausprobieren. Und bin da echt ein halbes Jahr lang nicht mit klargekommen. Irgendwie konnte ich nicht mehr einklicken, so ohne hinzugucken, und ging mir auf den Sack. Und irgendwann dann, hier wurde das Fahrrad geklaut, dann hatte ich ein schweres Alufahrrad, wollte ich wieder Gewicht sparen, habe ich mir wieder Look gekauft. Dann bin ich einmal eingeklickt in dieses Look-Pedal, habe die sofort wieder verkauft und mir wieder Shimano-Pedale gekauft. Also der Unterschied von der Wertigkeit war auf jeden Fall auch krass. Aber
Look
liegt
ist
an
halt
den Platten.
Krass, wie das sagt halt jeder, ne? Look hat halt jeder Problem. Also jeder sagt halt, Look ist scheiße.
Gibt's eigentlich noch
wenn
Time?
Du Profi,
gibt's wieder. Ich glaube, die haben jetzt wieder ein neues Pedal rausgebracht.
Ey, die waren so mega lang, Mann. Damals in unserer Zeit, Nachwuchsklassen. Die waren ja doppelt so lang.
Die gegenüber den ganzen Schuh gegen die Pedale.
Ja, genau.
Wäre das nicht clever? Nein, aber ich muss sagen, zum Schuh einstellen ist auch Speedplay überragend. Zum Glied einstellen.
Ja.
Ja, natürlich. Du brauchst einfach nur ein Schräubchen zu drehen und dann kannst du deine Neigung alles einstellen.
Die bleibt da nicht, Mann. Junge, das ist ja genau der Scheiß. Die bleibt ja da nicht, die Neigung.
Du hast keine Ahnung. Musst du kleben.
Ja, ey, was ist denn das? Du kaufst ein Produkt, was extrem teuer ist, dann fängst du an mit einem Kleber rum zu fuchteln, weil die Scheiße nicht hält, wo sie bleiben soll.
Oder beweg dich einfach nicht so oft beim Fahren. bleibt einfach in der Fußstellung.
Shimano ist best, Mann. Ist einfach so.
Gut, das hätten wir jetzt auch geklärt. Staufst du überstimmt.
Obwohl ich recht habe.
Sattel. Sattel, auch richtig geiles Thema. Richtig geile Thema. Evolution. Das, was ich jetzt fahre, finde ich eigentlich scheiße, muss man dazu sagen.
Ich auch. Aber
dein Rad sehe ich ja von hier aus.
Ja, genau. Ich fahre jetzt,
scheiße ist eine gute Beschreibung für deinen Sattel.
Auf jeden Fall. Das sieht auf jeden Fall nicht geil aus.
Warum fährst du das dann? Ganz ehrlich, selbst wenn ich damit besser fahren würde, würde ich nicht fahren.
Ja, aber ich mach's wirklich deswegen. Also mach die Position nochmal kompakter. Ich sitze ein bisschen weiter vorne als auf dem anderen Sattel. Deswegen fahre ich den. Der fühlt sich auch nicht mal geil an am Arsch, aber Position maximal besser. Leider. Ich werde nochmal was anderes ausprobieren, aber okay, ja, ich bin jetzt dabei.
Basti Sattel hat übrigens mehr Loch als Sitzfläche.
Ja gut, aber das hat meiner auch. Aber ich muss halt sagen, sieht halt jetzt nicht mega geil aus, aber fährt sich halt einfach viel besser. Du sitzt halt effizienter drauf und ich würde halt irgendwann gerne auch nochmal Kinder haben, ne? Das ist halt auch so ein Punkt.
Ja gut, okay. Da werden noch andere Probleme auftreten als dein Sattel.
Genau, du musst erstmal jemanden finden, mit dem du Kinder kriegst.
Ja.
Nee, aber frag doch mal Jens Vogt, wie viele Löcher er schon in seinem Sattel hatte.
Hat er reingebohrt?
Ja, und?
Ich wollte es gerade einen anderen Spruch bringen, aber ja.
Und wie viele Kinder hat der? Genug auf jeden Fall.
Ey, das ist einfach ein schlechtes Beispiel in vielerlei Hinsicht.
Nee, ja, ich will jetzt
eigentlich
gar nicht.
Aber das kannst du denn jetzt nicht so stehen lassen. Du kannst doch nicht sagen, wenn man kein Loch in seinem Sattel hat, ist man nicht mehr zeugungsfähig.
Das ist absolut
Nein, Alter,
Quatsch,
aber wenn wir die Eier andauernd einschlafen.
Ja, aber das liegt
also
auch nicht
ehrlich,
an dem Loch. Die
so
Form muss einfach stimmen. Das kann auch eine Form sein, ohne
Basti,
Loch
das stimmt
drin.
Doch gar nicht. Man, du bist doch selbst auch Bikefitter. Natürlich liegt es auch an dem Loch.
Nee, wenn du dein Becken richtig aufrichten kannst auf dem Sattel, dann, das liegt auch an der Position zum Beispiel. Dann sind die Genitalien und der Damm nicht auf dem Sattel. Und dann ist es scheißegal, ob der da ein Loch hat oder nicht.
Ja, aber der Damm liegt, nicht jeder sitzt ja voll auf dem Sattel drauf.
Eben, nicht jeder ist das Stichwort. Es ist bei jedem anders. Und du brauchst vielleicht ein Loch, andere Leute brauchen aber vielleicht kein Loch. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass wir diese Evolution der Sättel ganz gut verfolgt haben und dass es früher richtig geile Sättel gab im Vergleich zu heute. So dieser Sell Italia SLR, den ist jeder gefahren. Und den Flight vorher, der ist bestimmt auch jeder gefahren.
Ja, habe ich unten rumliegen, zwei Stücke, relativ neu.
Und SLR mit Schlangenlederoptik. Den wollte ich
ja,
wollte immer, hatte ich
den
aber nicht.
Du auf jeden Fall.
Nee, den hatte ich nicht. Paul hatte den, hat er
ich
gesagt.
Ich hatte den.
Geil, der Schlangenfossi.
Schlangenleder-Fossi.
Richtig gut.
Hatte ich aber nicht lange.
Was ist dein Lieblingssattel?
Ja, aber zufällig, es gab ja wirklich so eine Zeit lang, dass immer jeder einen Sattel gefahren, ne?
Ja, also genau. Eine Zeit lang, das waren so richtig ikonische Sättel. Da ist Armstrong diesen San Marco Concorde gefahren.
Ja.
Und Ulle hatte SLR.
Den bin ich
SLR.
Auch mal gefahren, aber den fand ich irgendwie nicht so toll.
Ja, ich hatte den auch.
Davor gab es noch diesen, den gab es noch, den sind teilweise echt auch noch Profis gefahren, als ich Profi geworden bin.
Regal.
Ja, und da gab es Rolls, gab es auch noch den Hersteller ja. Rolls, glaube ja. ich. Ne? Da gab es auch einen so einen Sattel. Ja, früher gab es halt immer nur einen, wo du drauf sitzen konntest und da musste halt jeder mitfahren. Und mittlerweile ist es halt echt super individuell geworden und du kannst ja auch dir den Sattel anpassen lassen. Ich weiß nicht, was man davon halten soll. Oder ich glaube, es war sogar Dominik Ivo, das ist ein Rundstreckenfahrer aus Nordrhein-Westfalen, der hat seine Bachelor- oder Masterarbeit über Sattelformen gemacht, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Vielleicht war es auch jemand anders. Aber ich meine, er war es. Und bei ihm kam letztendlich raus, dass es einen ganz schmalen Sattel fahren soll.
Am besten gesessen habe ich tatsächlich auf diesem scheiß Speed-Needle-Sattel, der nur aus Carbon besteht, aber irgendwie halt ganz gut geschwungen ist. Und da sitzt man ganz gut. Der hat auch kein Loch, aber da sitzt man ganz gut hinten drin. Aber auf dem sitzt man halt sehr weit hinten. Und das macht dann die Position wieder zu lang.
Aber ist auch, glaube ich, so echt, wie du sagst, ne, super individuell. Für den einen passt ja. das, für den anderen das.
Und es kommt eben nicht nur auf die Sitzhöcker an, sondern auch, wie ist der Winkel des Beckens auf dem Sattel? Weil Sitzbein und Schambein sind unterschiedlich weit auseinander und laufen wie so ein Dreieck zusammen. Also wenn du das Becken nach vorne kippst, wird das immer enger. Wenn du quasi nach vorne gebeugt sitzt, brauchst du, je weiter nach vorne gebeugt du bist, desto schmaler wird die Auflagefläche. Deswegen finde ich diese Druckmessungen, die da machen während dem Fahren, ist auf jeden Fall wesentlich sinnvoller als das, dass sie dich früher immer auf so eine Matte gesetzt haben und deine Sitzhöcker gemessen haben. Das ist totaler Schwachsinn, weil so sitzt du nicht auf dem Fahrrad. Paul Voss lauscht gespannt.
Amen. Ja, ja, aber ich finde auch trotzdem, darf man den Sattel nicht aus der Waagerechten rausbegeben, oder?
Ja, aber ich mag auf jeden Fall, dann gibt's ja diese Sättel, die sind ganz gerade oben, ganz flach, und es gibt die mit so einem Spoiler.
Mhm.
Ich mag Spoiler.
Ja, aber es gibt ja Leute, die fahren die Sattelspitze so ganz weit nach unten.
Nee.
Nee, ne?
Nee.
Du bist quasi eher so ein Frittentheken-Typ.
Genau. Frittentheken-Typ, das ist gut, ja. Können wir noch über Flaschenhalter reden und über Satteltaschen?
Können wir noch über Flaschenhalter reden und über Satteltaschen?
Ja, finde ich hässlich.
Ja, super hässlich.
Für mich das gleiche wie mit dem Powermeter. Wenn du jeden Tag Fahrrad fährst und ein gewisses Ziel verfolgst, dann ist es erlaubt, weil es einfach praktischer ist. Aber wenn du nur ab und zu Fahrrad fährst, dann kannst du ja auch einen Reifen hinten ins Trikot reinmachen. Und alles andere braucht man sowieso nicht. Also wenn ihr die Kette reißt, keinen Anruf einen an oder fahr mit dem Taxi nach Hause. Aber
genau.
Hab jetzt nicht bitte noch einen Kettennieter und keine Ahnung, was alles da hinten drin.
Ich habe so eine abgeschnittene Flasche, wo alles drin
steht. Oder Multitool. Ganz ehrlich, wer braucht ein Multitool beim Radfahren?
Das Jeder. Ist auch eine sehr, sehr verbreitete Meinung hier.
Aber das ist, und dann anhalten, fragen, kann man einer gerade ein Multitool geben,
wozu?
Muss Sattel verstellen?
Wozu?
Oder?
Also der Sattel, der ist doch eingestellt.
Ja, aber nee, ich habe immer Multitool dabei. Also.
Ja, das hatte ich jetzt auch von dir erwartet. Du hast bestimmt auch eine Pumpe dabei.
Klar. Und zwei Schläuche.
Zwei, ja, das war klar, Junge.
Zwei Schläuche, ich habe sogar noch Ersatzventil mit. Ventilverlängerung.
Alles
ich
in der Satteltasche
drin.
Was hast du denn für einen riesen Apparat da hinten? Fahr doch mit Rucksack.
Nee, der ist nicht groß.
Fahr doch mit Rucksack.
Ja, ich fahr mit Rucksack, genau.
Oder hier, kannst du hier so eine Cargohose, gibt's ja jetzt auch.
Du hast hier doch gerade
meinen... Kannst du an der Seite so nicht nur Bananen reinstecken, sondern auch Reifen noch. Kannst du noch mehr Reifen
Du hast hier doch gerade mein Fahrradportemonnaie in der Hand gehabt. Da war sogar ein Ladekabel drin und der ganze Rest.
Powerbank. Für Instagram und so, ne? Falls mal der Akku leer geht und der hat gerade eine geile Stelle, wo er ein Bild posten kann. Ja, aber der Basti transportiert den ganzen Krempel in einem zweiten Flaschenhalter mit durch die Gegend.
Das finde ich halt auch Quatsch, ne?
Das ist besser als eine Satteltasche, finde ich.
Kommt drauf an, wie lange du fahren willst.
Ja, wenn du zwei Flaschen brauchst, aber...
Nee.
Sind wir mal ehrlich.
Nee, wenn du lange fährst, kannst du lieber dein ganzes Zeug aus dem Trikot ins Rad reinpacken, meinte ich.
Ach so.
Weil wenn du Durst hast, kannst du eh besser anhalten und irgendwo was trinken. Ja.
Gut, das sind, ja.
Ja, oder nicht? Keine Ahnung. Es gibt, ganz ehrlich, diese Riesenflaschen, ne? Wie viel passt da rein? 0,75 oder so? Dann so Leute, die zwei davon durch die Gegend fahren.
Das passt in meinen Rahmen gar nicht
was
rein.
Was ist los mit denen, ne? Du fährst damit rum. Wie lange fährst du trainieren dann?
Ja, im Sommer, wenn es heiß ist, Junge.
Ja, Ganz ehrlich, kannst du doch lieber nach anderthalb Stunden Essen mal anhalten.
Schön 075 Pina Colada dabei.
Nee, ich habe nur einen Flaschenhalter dran und da kommt maximal eine Flasche rein.
Maximal. Am besten noch gar keine.
Ja, null bis eine Flasche.
Also ist nicht, also man sollte besser mehr trinken im Training, das stimmt schon, aber ich war wirklich maximal nur mit einer Flasche.
Ja, ich auch, weil im anderen Flaschenhalter ist ja das Werkzeug. So, haben wir heute mal im Materialwagen so einen kleinen spontanen Rundumschlag betrieben und mal über alles geredet, was an so einem Fahrrad dran geschraubt ist oder was an unsere Fahrräder dran geschraubt ist. Schauen wir mal, in Zukunft werden wir mal ein bisschen detaillierter reden, vielleicht mal so einzelne Teile rausgreifen, vielleicht auch mal gucken, was es jetzt so neuerdings gibt. Wir sind ja doch alle relativ traditionell geprägt. Ich kann und muss die Gelegenheit vielleicht auch nochmal ergreifen und euch einladen zur Vorstellung von meinem kleinen Projekt, was nämlich am 27.04. in Berlin dann bei Standard sein wird. Und vielleicht, ich bin da auf jeden Fall, Paul werde ich auch zwingen, vorbeizukommen, und wenn Andi Zeit hat, bringe ich den auch mit. Vielleicht kann man uns dann mal in Natura erleben. Und ich werde mal ein bisschen erklären, auch was da besser ist als vorher an meinem kleinen Fahrrad. Tschö.
Ciao.
Ja, dann bis zum nächsten Mal.